Ich wohne nun seit etwa 10 Jahren neben diesem Typen. Er ist ein alleinstehender Mann und 60 Jahre alt. Zunächst schien er viel zu übergriffig zu sein. Er wollte alles kontrollieren, was wir in unserem Garten taten, etwa was gepflanzt werden sollte und wo es hingepflanzt wurde. Ich konnte nichts machen, ohne dass er herüberkam und mir sagte, was ich tun sollte. Meistens ließen wir uns einfach darauf ein, nur um ihn zufriedenzustellen. Doch nach ein paar Jahren beschlossen wir, den Garten so zu gestalten, wie wir es wollten, statt ständig zu versuchen, ihn glücklich zu machen. Und dann fing das totale Chaos an. Er, ich nenne ihn Steve, fing an, mir täglich per SMS, Anruf und E-Mail direkte Aufgaben zu schicken, wie zum Beispiel, mach ein Foto, renn damit in die Apotheke, damit sie es für ihn ausdrucken, immer 2 Kopien. Ein Beispiel für so eine Aufgabe war, zu ihm nach Hause zu fahren, ein Vorher-Foto einer Pflanze oder eines Busches zu machen und dann ein Nachher-Foto, nachdem er sie nur ganz leicht beschnitten hatte. Warum er 2 Kopien wollte oder brauchte, ist ein unheimliches Rätsel. Dann schickte er mir ein Bild von einer zufälligen alten Uhr, die er in einem Foto gesehen hatte, und wollte, dass ich diese Uhr finde, eine Aufgabe, die man sonst in einem Heuhaufen suchen müsste, gelinde gesagt. Danach wollte er, dass wir sie für ihn kaufen. Er zahlte es mir zurück. Außerdem musste ich ständig in sein Haus gehen, um für ihn irgendwelche Dateien auszudrucken, weil er meinte, er käme nie dahinter, wie es geht, obwohl ich es ihm immer zeigte und ihm sogar Anleitungsvideos schickte. Aber er hörte nie auf, ständig Hilfe zu brauchen. Es war ein ununterbrochener Strom an willkürlichen Aufgaben, den ich erledigte, nur um ihn in Ruhe zu halten, weil er echt unheimlich ist. Doch bald wurde es wirklich überwältigend. Wenn ich nicht sofort antwortete oder zu ihm rannte, um ihm zu helfen, ließ er mein Telefon explodieren oder kam sogar auf der Suche nach mir vorbei und beschuldigte mich, mich vor ihm zu verstecken. Wenn er sah, dass ich das Haus verließ, rannte er herüber und stellte sich vor mein Auto, nur um sicherzugehen, dass ich ihm zuerst half. Zuerst fing ich an, das Haus zu verlassen, nur um ein wenig Luft zu schnappen und von ihm wegzukommen. Aber er belästigte mich unaufhörlich und fragte immer wieder, wann ich zurückkäme. Selbst wenn ich nur kurz zur Haustür ging, um schnell die Post zu holen, stellte ich sicher, dass er nicht draußen herumschlich. Sobald ich fertig war, tauchte er wie aus dem Nichts auf und forderte erneut, dass ich etwas für ihn erledige. Es war ein Albtraum. Ich fühlte mich wie ein Gefangener in einem Zwangsanzug. Als ob das nicht genug wäre, schleicht sich Steve nachts in seinem Haus herum. Ich glaube, das tut er, damit er leichter in unser Haus spicken kann. Uns fiel schon früh auf, dass seine Lichter nie an waren, wenn er zu Hause war. Selbst wenn es draußen dunkel war, schaltete er das Licht nur für einen Moment ein und machte es dann sofort wieder aus, und das mehrmals pro Nacht während der Schlafenszeit. Er leuchtete damit mein Schlafzimmer im Obergeschoss aus. Er schaltete mein ganzes Zimmer an und weckte mich auf, selbst wenn ich schlief. Ich ließ meinen Sohn ihn deswegen zur Rede bringen, und er sagte, er glaube, er habe gesehen, wie jemand Benzin aus seinem Auto stahl und wollte überprüfen, ob jemand in der Nähe seines Autos sei. Mein Schlafzimmer im Obergeschoss liegt jedoch weit entfernt von seinem Auto. Nach einer Weile wurde es mir so unheimlich, dass ich dicke Decken über die Fenster an dieser Hausseite anbrachte, um völlige Privatsphäre vor seinen Blicken zu haben, während ich in meinem Haus war. Eines Tages schaute ich aus dem Fenster in Richtung unseres Gartens, um zu sehen, was er dort sieht, und er sagte, »Ja, hier beobachte ich euch. Ich sehe alles, was ihr dort macht.« Mitten in der Nacht konnte ich nicht schlafen, also ging ich bei pechschwarzer Dunkelheit nach draußen, baute meine Kamera samt Stativ auf, um ein paar Aufnahmen vom Himmel zu machen. Wenige Minuten später hörte ich ein Pfeifen aus seinem finsteren Garten. Er rief meinen Namen in der Dunkelheit. Ich konnte ihn weder sehen noch hören, wie er kam oder ging. Wie um alles in der Welt wusste er, dass ich mitten in der Nacht draußen war. Warum fühlte er sich so verpflichtet, sicherzustellen, dass er wusste, dass ich draußen war und mich beobachtete? Mir läuft nur kalter Schauer über den Rücken, wenn ich nur daran denke. Mein Schlafzimmer liegt im Obergeschoss an der Seite des Hauses, die zu seinem Haus zeigt. Jede Nacht, wenn ich zu Bett gehe, egal zu welcher Zeit, geht Steve auch zu Bett. Das weiß ich, weil er kurz nachdem ich oben in mein Schlafzimmer gegangen bin, das Licht einschaltet, und wenn er das tut, wird mein ganzes Zimmer erleuchtet, selbst wenn die Jalousien und Vorhänge zugezogen sind. Dann geht er ins Badezimmer und seine Toilette steht direkt neben dem Fenster, und das Fenster verdeckt absolut nichts. Wir hatten ihm bei unserem Einzug gesagt, dass sein Badezimmerspiegel kein Sichtschutzglas sei, so dass wir alles sehen konnten. Wir haben auch eine sehr junge Tochter, Er hat nie versucht, seine Badezimmeraktivitäten zu verbergen. Ich bin total angewidert davon, dass er zur gleichen Zeit schlafen geht wie ich, als ob das bedeuten würde, okay, ich bin für die Nacht fertig, jetzt gibt's nichts weiteres zu sehen. Ich habe es schon hunderte Male gefilmt, weil niemand glaubt, dass es keine Zufälle gibt. Jede einzelne Nacht ohne Ausnahme schaltet er etwa eine Minute, nachdem ich in mein Schlafzimmer gegangen bin, das Licht oben ein. Im Laufe der Jahre haben wir immer grüne Büsche entlang der Grundstücksgrenze gepflanzt, um ein wenig Privatsphäre vor ihm zu gewinnen. Jedes Mal, wenn er uns während der Pflanzarbeiten belästigte und uns sagte, wir dürften nichts pflanzen, weil er von dort aus alles sehen wollte und darauf bestand, dass wir ihm eine Lücke ließen, haben wir uns dagegen gewehrt. Nun hat er jedoch Bauunternehmer kommen lassen, die mit einem LKW Schutt in seinen Garten geladen haben, um diesen entlang unserer Zaunlinie um 3 Fuß aufzubauen. Jetzt, wenn er in seinem Garten steht, ragt sein unheimlicher Kopf über unsere 6 Fuß hohen Abschnitte der Sichtschutzhecke hinaus. Sie sind nun auf weniger als 4 Fuß reduziert und unsere 6 bis 8 Fuß hohen Immergrünen sind völlig nutzlos, da sein Kopf mühelos darüber hinwegschaut, wenn er in seinem Garten steht. Wir haben einen kleinen Abschnitt mit östlichen Rotzedernbäumen entlang des vorderen Teils der Grundstücksgrenze, die zu hoch sind, als dass er darüber hinwegsehen könnte, selbst nachdem er sein Grundstück um mehrere Fuß erhöht hat. Sobald der letzte Schutt und die Steine angeliefert waren und er herausfand, dass er nicht darüber hinwegsehen konnte, ging er zu der Arbeitsstelle meines Mannes und belästigte ihn, weil er wollte, dass wir die Bäume um ein paar Fuß kürzen, damit er wieder darüber hinwegsehen könne. Mein Mann sagte, nein, danke. Also ging Steve direkt zur Stadt, um sich über die Bäume zu beschweren. Er kam, schaute sie sich an und sagte, es gäbe kein Problem mit unseren Bäumen. Sie könnten uns nicht dazu zwingen, sie zu stutzen. Am nächsten Tag war Steve mit Schaufeln und einer Axt unterwegs, um entlang der Grundstücksgrenze zu graben und alle Wurzeln abzuschneiden, die er finden konnte und die von unseren Zedernbäumen stammten. Ich rief meinen Mann bei der Arbeit an, um ihn zu fragen, ob er mitkommen wolle, um ihn zu konfrontieren und hoffentlich zum Stoppen zu bringen, aber er sagte, er würde es ruhen lassen. Wenn die Bäume sterben, pflanzen wir einfach etwas Höheres. Bisher sind sie noch grün und wir werden sehen, ob er Erfolg hat. Wenn er draußen in seinem Garten arbeitet, ist er so leise wie eine Maus. Aber sobald wir draußen sind, kommt einer von uns heraus und er beginnt auf den Boden eines Eimers zu trommeln oder macht einen seltsamen Schrei, als hätte er sich verletzt. Er macht diese Geräusche ununterbrochen, während wir draußen sind, und hört auf, sobald er meint, dass wir wieder drinnen sind. Jedes Mal, wenn er das Haus verlässt, auch wenn es nur für eine Minute ist, beginnt er sofort mit seiner eigenen Grundstücksinspektion und kontrolliert von seiner Seite aus, ob wir etwas verändert oder angetastet haben. Oft beschuldigt er uns, seine Bäume berührt zu haben und behauptet, wir wollten das tun, weil sie ihm wichtig seien. Er hat uns auch beschuldigt, Dinge aus seinem Garten entnommen zu haben, was natürlich nicht stimmte, denn ein paar Tage später fand ich das vermeintlich verschwundene Objekt auf mysteriöse Weise wieder in seinem Garten. Er hat überall in seinem Garten allerlei merkwürdige Sachen verteilt, unter anderem Bowlingkugeln. Er hat oft gesagt, dass wir nichts in unserem Garten pflanzen dürfen, wenn er nicht zu Hause ist. Und er hat sich beschwert, wenn er zurückkam und einen Blumentopf an einer Stelle entdeckte. Wir haben ein Schloss an unserem Gartentor angebracht, weil er sich immer einfach in unseren Garten einschlich und sogar eines Tages in mein Haus kam, als ich im Badezimmer war und die Tür offen stand. Ich machte ihm unmissverständlich klar, dass er das nie wieder tun sollte. Danach haben wir das Schloss am Tor angebracht und er beschwerte sich darüber, dass er ausgeschlossen werde. Ich kann seinen Garten von meinem Schlafzimmerfenster im Obergeschoss aus sehen, deshalb schaue ich immer kurz aus dem Fenster, bevor ich nach draußen gehe, um sicherzugehen, dass er nicht da ist, damit ich ein paar Minuten meinen Garten in Ruhe genießen kann. Aber jedes Mal, wenn ich hinausgehe, taucht er sofort auf. Offensichtlich sitzt er einfach da und beobachtet uns den ganzen Tag und die ganze Nacht. Vor ein paar Jahren hatte ich es so satt, dass ich ihm eine E-Mail schickte und ihn bat, mich nicht länger mit seinen persönlichen Assistentenaufgaben zu belästigen. Ich wollte meine Zeit für unsere eigenen Dinge nutzen. Ich bat ihn auch nicht, in unseren Garten zu kommen, wenn er mich draußen sieht, weil ich versuche, Natur- und Vogelaufnahmen zu machen und er immer herüberkommt und meine Motive verscheucht, nachdem ich 20 Minuten lang in aller Stille saß, um ein Bild zu schießen. Er tauchte immer plötzlich von hinten auf, um mich zu stören und mich aufzufordern, sofort mit seinen Aufgaben zu beginnen. Er besitzt eine Auswahl an Stauden in seinem Garten und veranstaltet jedes Jahr mehrere Führungen durch seinen Garten. Unser Garten ist äußerst gepflegt, mit vielen einzigartigen Bäumen, Sträuchern und Stauden, und wenn er seine Führungen gibt, können alle seine Gäste leicht in unseren Garten hineinsehen, da er seinen Garten so weit aufgebaut hat. Alle kommentieren dann, wie schön unser Garten sei, und fragen nach, was wir dort haben, was ihn richtig ärgert. Er sagt immer, schaut nur, hier geht's um Blumen, was seine Gäste immer wieder erstaunt. Wir haben schon oft gegraben und den Garten umgestaltet und dabei immer wieder Knochen gefunden. Es waren Knochen, die wie Oberschenkelknochen aussahen und ähnliches. Dieser Typ rennt immer herbei und sagt, man solle nicht die Behörden rufen, weil die Leute vor uns angeblich viele Hunde in unserem Garten begraben hätten und dass dieses Grundstück früher ein indianisches Begräbnisfeld und im 19. Jahrhundert auch eine Müllkippe gewesen sei. Wir fragten ihn, was daran so besonders sei, wenn wir es untersuchen ließen, und er sagte, dass, wenn hier ein menschlicher Knochen gefunden würde, der Staat kommen und all seine geliebten Taglilien ausgraben würde. Daraufhin haben wir einen Running Gag, dass er tatsächlich ein Serienmörder sei. Eine weitere seltsame Angewohnheit dieses Mannes ist, dass er jede Autotür, einschließlich des Kofferraums, öffnet und schließt, jedes Mal, wenn er kommt und geht, und das mehrfach am Tag. Manchmal kommt er sogar nach draußen, führt sein Türöffnen- und Schließen-Ritual durch, rückt sein Auto um einen Fuß oder zwei vor und geht dann wieder hinein. Später kommt er wieder heraus, stellt das Auto zurück an den ursprünglichen Platz und so weiter. Seine Einfahrt befindet sich direkt neben meinem Bürofenster, so dass ich ihn den ganzen Tag über kommen und gehen hören und sehen kann. All die Türen und Kofferraumdeckel, die sich ununterbrochen öffnen und schließen, sind ein wahrer Ohrwurm. Ich frage mich, ob er das nur tut, weil er verrückt ist, oder ob er versucht, mich zu irritieren, abzulenken oder vielleicht einfach nur meine Aufmerksamkeit zu erregen. Ich habe keine Ahnung. Eines Tages kam er zu meiner Haustür, bewaffnet mit einer hochwertigen Nikon-Kamera und einer Bedienungsanleitung, und forderte mich auf, die Anleitung zu lesen und zu lernen, wie man die Kamera bedient, damit ich ihm zeigen könne, wie es geht. Da hatte ich wirklich genug von ihm und sagte ihm, er solle selbst lesen und sich die Anleitung aneignen. Das hätte mich viele Stunden gekostet. Das gefiel ihm überhaupt nicht. Ein anderes Mal kam er vorbei und brachte einen antiken Diaprojektor, der kaputt war, und wies mich an, ihn auseinanderzunehmen und zu reparieren, da er ihn zu einem bestimmten Termin benötigte. Ein paar Wochen später gab ich ihn zurück und sagte, ich sei kein Techniker und könne ihn nicht reparieren. Einige Tage später brachte er ihn wieder zurück und sagte, ich hätte mich nicht genug angestrengt und müsse ihn wirklich reparieren. Ich behielt das Ding einige Monate lang und gab es dann zurück. Ich habe dieses verdammte Ding seitdem nie wieder gesehen. Vor ein paar Monaten stürmte ein Windsturm durch und ein kleiner Ast von unserer einen großen Kiefer brach ab und fiel in seinen Garten. Der Ast hing beim Abfallen noch ein wenig in seinen Garten hinein und in seinen Augen war er dann sein Ast, den wir nicht anfassen durften. Er kam wütend herüber und beschwerte sich, dass wir den Ast abgeschnitten hätten. Er war außer sich und ließ es nicht dabei bewenden. Wir erklärten ihm, dass wir ihn nicht berührt hatten und dass der Wind den Ast abgebrochen habe und dass es unser Baum sei, den wir bei Bedarf auch selbst schneiden könnten. Ich habe unzählige Geschichten über diesen Mann zu erzählen, aber ich bezweifle, dass viele Leute so weit in der Geschichte lesen. Es tat gut, sich zumindest mal auszusprechen. Danke, dass ihr mir zugehört habt und mir erlaubt habt, Dampf abzulassen. Nachträglich, nachdem ich hunderte Kommentare darüber bekommen habe, warum ich dieses Verhalten weiterhin ertrage, möchte ich klarstellen, vor ein paar Wochen, als ich ihm sagte, dass ich keine weiteren Assistentendinge mehr für ihn machen werde und dass er nicht mehr herüberkommen soll, kam er nur einmal, und ich schüttelte nur den Kopf, ging ohne ein Wort wieder rein. Er ist seitdem nicht mehr zurückgekommen. Er ist zwar ein paar Mal zum Arbeitsplatz meines Mannes gegangen, aber er hat weder angerufen noch geschrieben, was glücklicherweise vorbei zu sein scheint. Wir müssen zwar immer noch mit anderen Dingen klarkommen, aber ich wollte vor allem wissen, ob das wirklich so schlimm ist, wie ich es mir vorstelle, oder ob ich einfach zu empfindlich bin. Die meisten Leute waren hilfreich und unterstützend und haben sehr nützliche Vorschläge gemacht, für die ich dankbar bin. Was die 3 bis 4 Knochen betrifft, die wir beim Ausheben in vielen Baumhöhlen im Laufe der Jahre gefunden haben, es könnten Knochen von allerlei Tieren sein, unter anderem von kleinen Nutztieren, die früher in der Gegend üblich waren. Wir nahmen das nicht allzu ernst, aber es ist trotzdem unheimlich, besonders nach dem, was er gesagt hat. Er ist in so vielerlei Hinsicht einfach so merkwürdig und äußert ständig seltsame Dinge. Ich glaube nicht, dass wir ihn wirklich für einen Serienmörder halten. Es ist eher ein interner Scherz geworden. Danke, dass ihr das gelesen habt. Als ich jünger war, traf ich einen Mann. Er war ein Freund meines Bruders und zog zu uns ein, nachdem seine Eltern etwas Verabscheuungswürdiges getan hatten. Er wurde praktisch allein gelassen, und das, obwohl er noch minderjährig war und die Schule besuchte. Ich war damals nur eine nervige kleine Schwester, etwa 7 Jahre jünger, aber ich erinnere mich, wie er zu meinem Bruder sagte, mir macht es überhaupt nichts aus. Sie erinnert mich an meine eigene. Diese Aussage geht mir bis heute nach. Was diese Geschichte so besonders macht, ist, dass ich erst vor etwa einem Monat begriffen habe, wie wichtig diese Ereignisse für mich gewesen sein könnten. Es gibt 2 Ereignisse, die unmissverständlich mit ihm verbunden sind. Dinge, die er mir angetan hat. Das erste geschah eines Nachts, als ich gerade herunterkam, um ein Glas Wasser zu holen. Ich öffnete meine schwere Zimmertür und ging den knarrenden Flur und die Treppen hinunter, die ungewöhnlich still waren. Gerade als ich die unterste Plattform erreichte, sah ich ihn am Computer sitzen. Ich schaute ihn an und er schaute mich an, während im Hintergrund ein alter Nachrichtenbeitrag über die Festnahme seiner Eltern lief. Ich hatte das Gefühl, in seinen intimsten Moment einzudringen, einer Zeit, in der er offensichtlich emotional und verletzlich war. Es tat mir furchtbar leid und ich blieb in diesem Moment stehen, weil die Situation so peinlich war und ich nicht wusste, wie ich reagieren sollte. In dem Augenblick, in dem ich in meinen eigenen Gedanken versunken war, musste er wohl den entsprechenden Tab schließen und einen anderen öffnen. Er drückte bestimmt auf Play, denn es hätte sich nicht von selbst gestartet. Dabei hörte ich ein Stöhnen. Er starrte mich einfach an. Ich war noch tiefer in meinen eigenen Gedanken versunken und fragte mich, ist das wirklich passiert? Es muss ein Versehen gewesen sein. Schließlich fand ich den Mut, in mein Zimmer zurückzukehren. Ich weiß nicht, ob ich jemals jemandem von diesem Vorfall erzählt habe. Ich tat es und tat es dann als Versehen ab. Das zweite Ereignis ereignete sich kurz nach der Schule. Ich ging in mein Zimmer und stellte fest, dass mein Bubbleback-Fernseher verschwunden war. Mein Bruder nahm ihn ständig, entweder als eine Art Bestrafung oder weil er ihn für etwas anderes verwenden wollte. Wütend stürmte ich in sein Zimmer und fragte, wo er sei, denn mein Kabelanschluss, mein Screw-on-Cable-Cord, hatte schon erheblich gelitten und es war ein riesiger Aufwand, ihn wieder einzurichten. Er sagte, er wisse nichts davon, es sei ihm völlig egal. So verwirrt fragte ich mich, wer ihn sonst genommen haben könnte. Ich bin nicht bestraft und mein Bruder hat ihn auch nicht. Könnte es sein, dass es sein Freund war? Ich klopfte an die Tür seines Zimmers. Er klang verärgert, als ich fragte, ob er ihn genommen hätte und antwortete, dass er es getan habe. In meinem verärgerten Zustand öffnete ich die Tür und da lag er, scheinbar unbenutzt, auf dem Boden. Wütend schrie ich, »Warum hast du meinen Fernseher genommen?« Ehe ich es richtig merkte, stürmte er auf mich zu, drückte mich gegen eine Wand und hob mich an meinem Hals hoch. Ich fing an, ihn anzuschreien und versuchte, mich zu wehren. Meine Mutter kam die Treppe hoch und schrie ihn an, forderte ihn auf, mich loszulassen und sich zu entfernen und verzieh dich sofort, wie ich es formulieren würde. Mein Bruder kam mit einem völlig verwunderten Gesichtsausdruck heraus, während sein Freund dann ging, und ich kann mich nicht erinnern, dass er jemals wieder bei uns wohnte. Einige Zeit später zog mein Bruder in ein neues Haus in derselben Nachbarschaft und über Jahre hinweg ließ er diesen Freund immer wieder bei sich wohnen. Er hatte Mitleid mit ihm, fand, dass ihm das Leben ungerecht zugestoßen war und wollte ihm helfen. Ungefähr zu dieser Zeit begann ein Mann in durchgehend schwarzer Kleidung, mich zu terrorisieren. Ich habe darüber bereits einmal eine Geschichte geschrieben, so dass es euch vielleicht bekannt vorkommt. Alles begann an einem Hallows Eve, als ich in der 5. Klasse war. Es ist so ermüdend, all dies noch einmal durchzumachen. Wahrlich, etwas, das in meinem Kopf geschehen war, versuchte ich zunächst herunterzuspielen, abzutun und zu vergessen. Aber kürzlich in der Therapie wurde ich gezwungen, mich damit auseinanderzusetzen und den Ursprung dessen zu erkennen, wer ich heute bin. Deshalb versuche ich nun kurz zu erklären, was passiert ist, ohne zu viele Details wegzulassen. Es war mitten in der Nacht und ich war zu Hause. Ich hörte ein Klopfen an der Tür. Aufgewachsen mit Sendungen wie Forensic Files, Law and Order, SVU und so weiter, dachte ich natürlich, ich will die Tür nicht öffnen. Aber wie in all den dummen Horrorfilmen, in denen die Charaktere gleich zu Beginn sterben, Ich öffnete die Tür und niemand war da. Also trat ich wieder auf die Veranda, um zu sehen, ob sie vielleicht gerade gingen, weil ich zu lange gebraucht hatte, aber draußen war niemand. Zuerst dachte ich, es sei ein Freund meines Bruders oder so etwas. Doch etwas Zeit später saß ich auf der Couch und aus dem Augenwinkel sah ich einen dunklen Schatten, der an der Küchenfenster vorbeizuckte. Es ging sehr schnell, aber ich dachte immer wieder, dass es wahrscheinlich nur mein Bruder oder seine Freunde seien, die einen dummen Streich spielten. Vielleicht gar nichts. Aber es machte mich eindeutig unheimlich. Ich saß da mit dem überwältigenden Gefühl, beobachtet zu werden. Meine Sinne sagten mir, dass etwas nicht stimmte. Das bereitete mich jedoch nicht auf den Moment vor, als ich aufsah und in der schwachen Beleuchtung des Hinterhofs die Kontur eines Mannes in Schwarz neben dem Fenster erblickte. In diesem Moment, im Kampf, Flucht, Erstarren oder Unterwerfungsmodus, erstarrte ich. Ich sah, wie er leicht an das Fenster klopfte und mit einer kleinen Handbewegung, wie man sie einem Kind zuwinkt, grüßte. Dann verschwand er einfach wieder. Um zusammenzufassen, als meine Familie nach Hause kam, war mein Bruder nicht da und sie waren mehr als überzeugt, dass es ein Streich gewesen sein musste. Es gibt weitere Details zu diesen wichtigen Ereignissen, die mit meiner bereits geschriebenen Geschichte verbunden sind. Aber was wirklich zählt, ist, dass es danach nie aufhörte. Jedes Mal, wenn ich allein zu Hause war oder es spät in der Nacht war, tauchte er auf, komplett in Schwarz, von Kopf bis Fuß. Ich habe nie wirklich gewusst, wie alt er ist, welche Herkunft er hat oder ähnliches. Irgendwann begannen auch Telefonanrufe, die aber nur aus Stille oder einem kurzen Seufzer bestanden. Obwohl ich in einem Haus mit anderen Menschen lebte, schien es, als passiere das nur mir. Meine Mutter nahm diese stillen Anrufe entgegen, legte aber schnell wieder auf und tat nichts weiter. Das nächste bedeutende Ereignis passierte wieder, als ich allein zu Hause war. Es war ein Freitag und ich erinnere mich daran, weil meine Freunde bei einem Schul-Footballspiel waren und ich keinen Mitfahrdienst hatte. Zu dieser Zeit hatte sich das Verhalten des Mannes etwas verlangsamt. Es schien, als käme er seltener und starrte nur noch gelegentlich vom Hinterhof aus auf das Hinterende meines Hauses. Ich fühlte mich in Anbetracht aller Umstände tatsächlich ziemlich entspannt, während ich die Fernsehserie House schaute. Plötzlich sah ich an der Ecke meines Blickfelds einen dunklen, plötzlichen Blitz und mein Magen zog sich zusammen. Mein Herz schlug wie wild und plötzlich wurde alles still. Ich schaltete den Fernseher stumm. Es war fast wie in einem »Wer blinkt zuerst?« Szenario, weil wer oder was auch immer da war, keinen Laut von sich gab. Eine scheinbar endlose Zeitspanne verging in Sekunden oder Minuten, bis die Realität mit dem Geräusch eines Türklinkenschlags zurückkehrte. Ich hörte ein Rütteln, von ohrenbetäubender Stille hin zu dem unerwarteten Klang, als ob eine Stecknadel auf den Boden fallen würde. Mein Stressreflex reagierte zum ersten Mal korrekt und ich rannte, schnappte mir mein Telefon, ließ alles stehen und ging sofort zur Tür. Ich hörte erst nicht auf, bis ich die andere Seite der Stadt erreicht hatte. Dort lag ich unter einer Straßenlaterne und dachte, es müsse nur der Tag sein, auf den alles hinauslief. Ich hatte jahrelang mit einem Messer unter meinem Kopfkissen geschlafen und all das führte zu diesem Moment. Es war entweder ein Versuch oder er war noch nicht mit mir fertig. Er konnte jederzeit oder bei seiner nächsten Gelegenheit wieder kommen. Ich nutzte diese paar Sekunden, um meine Gedanken zu sammeln und wieder zu Atem zu kommen und rief dann meine Mutter an. Sie war zu der Zeit mit ihrem Freund in einer Bar, holte mich ab und wir gingen gemeinsam zurück nach Hause. Ihr Freund ließ uns im Auto warten und das Einzige, das sich seit unserem Verlassen verändert hatte, war, dass die Hintertür nun weit offen stand. Eine komplizierte antike Tür, die selbst dann schwer zu öffnen ist, wenn sie nicht verschlossen ist. Das sollte an sich schon Anlass zur Sorge sein, aber natürlich taten sie das auch nicht. Sie sagten, es müsse die Katze gewesen sein. Ernsthaft. Das Beunruhigendste für mich war aber, dass nichts gestohlen worden war. Die meisten würden sofort an einen Einbrecher denken. Doch nein, nichts fehlte. Zu der Zeit war unser Keller voller teurer Werkzeuge und Ausrüstung, denn meine Mutter und ihr Freund flippten Häuser. Und doch war nicht ein einziges Ding weg. Die Zeitspanne zwischen Verlassen und Zurückkehren musste mindestens 30 Minuten betragen haben. Kurz nach diesem Vorfall erlebte auch mein Nachbar etwas Ähnliches, als er mit seiner Freundin auf seiner Terrasse saß. Ein Mann in komplett schwarzer Kleidung näherte sich ihnen aus dem Garten eines verlassenen Hauses nebenan. Mein Nachbar forderte ihn auf, aufzuhören, doch der Mann hörte nicht auf. Dann zog er seine Waffe heraus und forderte ihn erneut auf, stillzustehen. Als mein Nachbar weiterhin nicht reagierte, schoss er in den Boden. In diesem Moment muss er entschieden haben, dass es das nicht wert war, denn er rannte einfach los und stolperte über einen Ast. Das war ungefähr zu der Zeit, als er aufhörte, in der Gegend aufzutauchen. Wie ich bereits erwähnt habe, hat mich die Therapie gezwungen, mich diesen Ereignissen zu stellen und sie zu verarbeiten. In dieser Zeit verbrachte ich so viel Zeit damit, darüber nachzudenken, wer er sein könnte und warum. Vielleicht, um mich zu entführen, zu töten oder etwas Unvorstellbares zu tun. Aber ich bekam niemals Antworten, weder von der Welt, der Zeit, noch von mir selbst, bis vor kurzem. Nach all diesen Ereignissen tat etwas Schreckliches, als ich in dem Auto meines Bruders schlief. Mein Bruders Freund, der ja schon lange bei uns lebte, richtete sich an einem Flussdamm ein. Zuerst setzte er sich allein mit einem Notizbuch und beobachtete vorbeigehende Menschen, die ahnungslos ihrem Tag nachgingen. Er zeichnete jeden von ihnen auf: Haarfarbe, Kleidung, Ethnie, Geschlecht, Altersbereich, wie lange sie da waren, ob sie in Begleitung waren oder allein. Eines Tages nahm er ein Küchenmesser zur Hand, packte eine Frau an und zog sie von dem Damm in ein nahegelegenes Waldstück. Zum Glück konnte sie sich wehren und entkam, jedoch nicht unversehrt. Ihr Arm wurde aufgeschlitzt und ich kann mir kaum vorstellen, welches Grauen sie in diesen Momenten erdulden musste. Ich weiß nicht, wie sie ihn fanden oder wie sie vom Notizbuch erfuhren, aber die einzige bekannte Adresse, die sie für ihn hatten, war die meines Bruders, ebenso wie unsere. Staatliche und lokale Polizeibehörden und ich glaube, möglicherweise kam sogar ein US-Marschall in einem plötzlichen Sturm zu unserer Tür. Sie hämmerte an die Tür, ich öffnete und ein Polizist schlug mich mit seinem Unterarm gegen die Tür und forderte mich auf, Abstand zu halten. Ich war völlig ahnungslos, was vorging. Doch dann begann es sich zu erklären, als ich sah, wie der Freund meines Bruders in Handschellen vor dem Haus meines Bruders herausgeführt wurde. Ich setzte mich auf die Treppen, nur wenige Meter von der Polizei entfernt, und hörte, wie sie fragten, wo sein Rucksack sei. Der Mann sagte: »Wenn ihr uns nicht sagt, wo er ist, durchsuchen wir beide Häuser.« Ich glaube, er kümmerte sich aufrichtig um meinen Bruder, mein Bruder tat das auch über all die Jahre, und so nahm er dann in die Pflicht, dass der Rucksack unter dem Esstisch im Haus meines Bruders stand. Sie gingen hinein, holten ihn und gingen einfach wieder. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber jetzt, Jahre später, frage ich mich, ob alles, was mir passiert ist, wegen ihm war, so wie er jede Bewegung der Menschen akribisch aufschrieb, was mir große Angst einflößte. Es festigte auf gewisse Weise meinen Verdacht. Was, wenn der einzige Grund, warum er wusste, wann ich wirklich allein zu Hause war, darin bestand, dass er mich in sein Notizbuch aufgenommen hatte? Die Geschichte, die ich dir jetzt erzähle, ist nicht nur gruselig, sie ist eher traurig. Lass dich also nicht täuschen. Es gab Momente, in denen mein Verstand vor Angst völlig durchgedreht war, aber was ich wirklich erreichen möchte, ist, dass du darüber nachdenkst und dir ein wenig bewusst wirst, wie gefährlich es sein kann, in einer Wohngemeinschaft mit verrückten Leuten zu leben. Also, schalte das Licht aus und mach es dir bequem, denn hier kommt die Geschichte von meinem gruseligsten und furchterregendsten Mitbewohner. Vor einigen Jahren, kurz nachdem ich meinen Schulabschluss gemacht hatte, gaben mir meine Eltern ein Ultimatum. Du bist jetzt ein Mann, zahl die Miete oder such dir eine eigene Wohnung. Natürlich hatte ich nicht vor, weiterhin in ihrem Haus zu leben, also begann ich sofort nach einer Wohnung zu suchen und fühlte mich dabei wie ein richtiger Mann. Zum Glück hatte ich einige Jahre gearbeitet und etwas Geld angespart. Ich vermute, meine Eltern hatten gehofft, dass ich noch länger bei ihnen bleibe, aber das war meine Chance auszubrechen und unabhängig zu werden. Es dauerte nicht lange, bis ich eine Unterkunft fand, dank eines Arbeitsfreundes, der seinen Mitbewohner loswerden wollte, weil dieser seinen Anteil der Miete nicht bezahlt hatte. Der Vermieter der Wohnung, Xander, schien ein großartiger Typ zu sein, der netteste, den ich je getroffen hatte. Das Beste daran war, dass wir uns sehr ähnlich waren und in unterschiedlichen Schichten arbeiteten, sodass unsere Tagesabläufe wunderbar harmonierten. In den ersten Monaten lief alles reibungslos. Unsere freien Tage verbrachten wir damit, auf dem Sofa zu liegen, das Spiel Halo zu spielen und Bier zu trinken, wie zwei unbeschwerte Männer. Alles war normal, bis in einer Nacht ein riesiger Schreckmoment kam. An jenem Abend kam ich nach einer 12-Stunden-Schicht nach Hause, müder als je zuvor. Ich wusste nicht mehr genau, wie spät es war, als plötzlich ein lautes Klopfen an meiner Tür mich aus dem Halbschlaf riss. Verwirrt und verschlafen drehte ich mich um, und da stand Xander. Sein blasses, ausdrucksloses Gesicht ließ mich vor Schreck zusammenzucken. Mein Herz raste, und ich war für ein paar Sekunden völlig fassungslos. Meine Augen konnten kaum fassen, was sie sahen, und als ich endlich wieder zu Atem kam, rief ich: Mann! Doch zu meiner Überraschung antwortete er nicht. Ein kalter Schauer durchfuhr meinen ganzen Körper. Xander stand da wie eine Statue, stumm, mit leerem Blick geradeaus, völlig von der Realität losgelöst. In diesem Moment wurde mir klar, er war schlafwandelnd. Ich atmete auf und überlegte, ob ich ihn wecken sollte. Aber ich erinnerte mich daran, dass das gefährlich sein könnte. In einem Akt des Mitgefühls führte ich ihn vorsichtig zurück in sein Zimmer. Als wir ankamen, sagte ich ihm, er solle ins Bett gehen. Und, wie durch ein Wunder, tat er es. Das war eine Erleichterung für mich. Ich war mehr als zufrieden mit mir, wenn auch völlig erschöpft. Ich kehrte in mein Zimmer zurück, schloss die Tür und die Nacht verging ohne weitere Zwischenfälle. Ein paar Tage später, als ich Xander wieder traf, sprach ich das Thema an. Ich wusste nicht, ob er sich dessen bewusst war oder ob die Nachricht ihn ein wenig beunruhigen würde. Zu meiner Erleichterung reagierte Xander gelassen. »Ja, Mann«, lachte er, »ich mache das schon seit meiner Kindheit. Und wenn ich gestresst bin, passiert das noch öfter.« Er erklärte, dass sein Schlafwandeln für ihn nicht ungewöhnlich sei und, obwohl es für andere gruselig sein könne, ihn nicht wirklich beunruhige. Er entschuldigte sich für den Schreck und versicherte mir, dass er die Situation gut im Griff habe. Trotzdem empfahl er mir, seine Zimmertür nachts abzuschließen, um zukünftige Schreckmomente zu vermeiden. Letztendlich gab es zwar keine Garantie, dass ein Schloss wirklich einen Unterschied machen würde, aber ich hielt die Idee für gut. Weitere 4 Monate vergingen ohne seltsame Ereignisse, bis in einer Nacht der Geist wieder auftauchte. Wieder führte ich ihn vorsichtig in sein Zimmer und wieder war ich erleichtert, denn ich wusste, dass es für ihn normal war und fühlte mich gleichzeitig etwas ruhiger, weil ich nun wusste, wie ich mit der Situation umgehen musste. Das Leben ging weiter und obwohl Xander immer wieder schlafwandelte, kamen wir gut miteinander aus. Doch allmählich begann ich zu denken, dass es vielleicht nicht der beste Lebensplan war, mit jemandem zu wohnen, der schlafwandelt. Vielleicht sollte ich das nächste Mal nach einem Ort suchen, bei dem man sich die Wohnung nicht teilen muss. Wochen vergingen und je mehr ich darüber nachdachte, desto alberner schien es, mich über seine Schlafstörung zu ärgern. Ich konnte schließlich nicht kontrollieren, was mein Mitbewohner tat, und es gab Möglichkeiten, ihn nachts in Schach zu halten. Ich beschloss, Maßnahmen und Techniken umzusetzen, damit meine nächtlichen Schreckmomente ein Ende hätten, mit dem Ziel, das Schlafwandeln endgültig zu beenden und mir diese Sorge abzunehmen. Doch ich lag falsch. Tage vergingen, während ich darüber nachdachte, wie ich dem Schlafwandeln meines Mitbewohners ein Ende setzen könnte. Ich recherchierte fast eine ganze Woche lang im Internet, bis ich eines Tages einen Anruf von der Arbeit erhielt, in dem mir mitgeteilt wurde, dass ich Urlaub nehmen müsse. Am 1. Dezember kehrte ich nach diesem kurzen 20-stündigen Zwangsurlaub zurück und meine Stimmung war am Tiefpunkt, denn mir fiel ein, dass all meine Urlaubspläne zunichte gemacht worden waren. Ich hatte vorgehabt, diese freien Tage mit weiteren Urlaubstagen bis Januar zu kombinieren, aber stattdessen lag ich auf dem Sofa und tat nichts. Während ich darüber nachdachte, wieder in meine Forschung zum Thema Schlafwandeln einzusteigen, klingelte plötzlich mein Telefon. Als ich auf den Bildschirm schaute, stockte mir der Atem. Es war mein Vorgesetzter. Ich atmete tief durch, um mich auf das Schlimmste vorzubereiten. Mein Vorgesetzter begann gleich damit, nach Xander zu fragen. Er ist heute nicht zur Arbeit erschienen, sagte er. Ich hatte ihm noch nicht erzählt, dass ich ihn seit meiner Rückkehr nicht gesehen hatte. Er bat mich, in seinem Zimmer nachzusehen, also blieb mir keine Wahl. Schließlich war er nicht nur mein Vorgesetzter, sondern auch ein Freund. Ich machte mich langsam auf den Weg zu seinem Zimmer, öffnete vorsichtig die Tür und sah mich um. Das Bett war in Unordnung. Etwas, was für Xander, der sonst immer sehr ordentlich und pünktlich war, völlig untypisch war. Nachdem ich meinem Vorgesetzten mitgeteilt hatte, dass Xander offenbar noch nicht zurückgekehrt war, versprach ich, ihn anzurufen, sobald ich etwas bemerkte. Ich legte auf und versuchte sofort, Xander zu erreichen, doch er nahm nicht ab. Ich hinterließ ihm eine Sprachnachricht und führte meinen Tag fort, obwohl ich mich bereits unwohl fühlte. Als die Nacht hereinbrach, zeigte sich, dass er keinerlei Lebenszeichen von sich gab, was für ihn absolut ungewöhnlich war. Am nächsten Tag wurde meine Besorgnis so groß, dass ich erneut in sein Zimmer ging, um zu prüfen, ob er zurückgekehrt war. Doch alles blieb unverändert. Ich begann ernsthaft mir Sorgen zu machen, denn sein Verhalten war völlig seltsam. Nachdem ich ihn nun schon eine Weile kannte, fragte ich mich, ob er vielleicht eine dunkle Seite hatte, die ich nie gesehen hatte, oder ob ihm tatsächlich etwas zugestoßen war. Gerade als ich die Wohnung verließ, um zur Arbeit zu gehen, klingelte mein Telefon erneut. Diesmal von einer Nummer, die ich nicht kannte. Zunächst dachte ich, es könnte Xander sein, der Hilfe benötigte, und nahm zögernd ab, um den richtigen Ton zu wahren. Doch was ich hörte, ließ mich erstarren. Eine Stimme, die sich als Detective James von der Polizeidienststelle Littleton vorstellte, sprach mit mir. Er erklärte sofort, dass er in einen Autounfall verwickelt gewesen sei und dass Xander in diesem Moment gestorben sei. Meine Welt zerbrach in tausend Stücke. Ich konnte kaum glauben, was ich hörte. Ich war sprachlos. Nachdem ich mich wieder gefasst hatte, fragte der Detective, ob ich noch am Apparat sei. Mit zitternder Stimme antwortete ich, »Ja, ich bin hier. Was ist passiert?« Der Detective erklärte weiter, dass Xander mit einem Strommast kollidiert sei und sich in einem äußerst seltsamen Zustand auf der Straße befunden habe. Ich entgegnete, dass das merkwürdig sei, denn normalerweise war er immer zu Hause. Dann stellte der Detective eine Frage, die mich schockierte. War es normal, dass er zu dieser Zeit unterwegs war? Er sollte schlafen. Er geht nie nachts aus. Ich antwortete, dass mir das alles sehr unheimlich vorkam. Nach einer kurzen Stille kam mir der Gedanke, kann es sein? Meinst du, er ist schlafwandelnd am Steuer gewesen? Zögernd fragte ich den Detective, ob er das bestätigen könne. Das Gespräch zog sich noch eine Weile hin, und am Ende musste ich schweren Herzens die Eltern von Xander anrufen, um ihnen die schreckliche Nachricht zu übermitteln. Sie wohnten in Pueblo und bereiteten sich am nächsten Tag darauf vor, ihn abzuholen. Xanders Leiche wurde in seine Heimatstadt zurückgebracht, und 3 Tage später fand seine Beerdigung statt. Sein Verlust war allgegenwärtig. Es war klar, wie sehr ihn jeder liebte, der ihn kannte. Unsere Vorgesetzten entschieden, den Arbeitstag vorzeitig zu beenden, damit alle an der Beerdigung teilnehmen konnten. Obwohl ich normalerweise kein Fan von Beerdigungen bin, konnte ich diesen nicht verpassen. Meinen besten Freund zu verabschieden, war das Mindeste, was ich für ihn tun konnte. So fand ich mich auf der Beerdigung wieder, umgeben von Menschen, die ihn ebenso vermissten. Traurigkeit lag in der Luft, während alle Geschichten und Erinnerungen an Xander geteilt wurden. Wir weinten, lachten und erinnerten uns an den freundlichen und humorvollen Jungen, der unser aller Leben bereichert hatte. Manchmal wirft das Leben schreckliche und tragische Überraschungen auf dich. Es mag Zeiten geben, in denen man denkt, es gäbe keinen Ausweg, doch das Erinnern an die Verlorenen hilft uns weiterzumachen. Das Leben ist zerbrechlich und diese Realität kann sehr hart sein, doch in den dunkelsten Momenten werden wir immer das Licht in Erinnerung behalten, das uns unsere Freunde gebracht haben. Später wurden alle Einzelheiten des Vorfalls bekannt. Es stellte sich heraus, dass Xander, über den ich mir all die Sorgen gemacht hatte, weil sein Verhalten so seltsam gewesen war, sein Auto kurz nach Verlassen seines Zimmers im Schlafwandel gesteuert hatte. Nachdem ich mit meinem Arzt gesprochen hatte, wurde mir klar, wie ernst das Schlafwandeln sein kann und dass es gefährlich ist, im Halbschlaf zu fahren und dabei Halluzinationen zu haben. Ich kann nicht anders, als mich ein wenig schuldig zu fühlen. Vielleicht hätten wir, wenn wir mehr darüber gesprochen hätten, einige Vorsichtsmaßnahmen treffen können. Aber seien wir ehrlich, mit 2 22-Jährigen hätte einer von uns wahrscheinlich nach einer Nacht voller Videospiele und Bier auf dem Sofa geschlafen und die Türen waren offen. Nach einigen Monaten beschloss ich, dass es Zeit war, loszulassen. Meine Freundin und ich fanden eine gemeinsame Wohnung. Und ich glaube, ich blieb so lange in jener alten Wohnung, weil der Verlust von Xander den Schmerz noch realer machte. Wir unternahmen viele Dinge, die Xander und ich früher gemacht hatten, fast wie in alten Zeiten. Und wir hatten eine großartige Zeit. Aber je länger ich dort blieb, desto mehr merkte ich, dass ich seinen Tod niemals akzeptieren würde, solange ich an diesem Ort lebte. Deshalb entschied ich mich letzten Monat auszuziehen. Ich gab die Wohnung an ein paar junge Kollegen weiter, die Schwierigkeiten hatten, eine Wohnung zu finden. Ich erinnerte mich, wie schwer es mir damals gefallen war. Ich hoffe wirklich, dass sie diesen Ort genauso genießen, wie wir es getan haben, und dass ihre Freundschaft nicht auf so tragische Weise endet wie unsere. So hast du es, eine erschreckende Erfahrung, vermischt mit einer Portion Freundschaft. Am Ende haben wir alle unsere merkwürdigen Seiten, und Toleranz zu lernen gehört zu den schwierigsten Dingen im Leben. Ich hoffe, diese Geschichte regt dich zum Nachdenken an, darüber, was es wirklich bedeutet, jemanden wirklich kennenzulernen und was sich hinter jeder geschlossenen Tür verbergen könnte. Es war fast ein Jahr her, seit ich meinen Schulabschluss gemacht hatte, und ehrlich gesagt wollte ich weder studieren noch in die Armee eintreten. So saß ich in meiner langweiligen Heimatstadt fest, verstrickt in eine tödliche Routine, die scheinbar in der Familie vererbt wurde. Meine Tage verbrachte ich zwischen Xanax und ein paar alkoholischen Getränken, und um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl, dass ich dazu verdammt war, die Familiengeschichte zu wiederholen. Ich wusste, dass es an der Zeit war, auszubrechen, also meldete ich mich auf einer Internetseite für landwirtschaftliche Chancen an, etwas, das ich online gefunden hatte. Die Seite bot ein Programm an, bei dem man auf Bauernhöfen arbeiten konnte, im Austausch für Verpflegung und Unterkunft. Als Ziel wählte ich eine Hare Krishna-Gemeinschaft im tiefen Süden der Vereinigten Staaten. Bei der Ankunft beschloss mein alter Camry, den ich gebraucht für etwa $600 gekauft hatte, sofort den Geist aufzugeben, und die nächstgelegene Stadt lag ungefähr 30 Kilometer entfernt. So fand ich mich plötzlich gefangen unter einer Gruppe von Hipstern, bei denen man am liebsten schreien möchte. Ein Drittel der Gemeinschaft bestand aus indischen Einwanderern, und einige ältere Menschen suchten ernsthaft nach einer spirituellen Erfahrung, doch die meisten schienen sich mehr darauf zu konzentrieren, Yoga zu machen und in ihrer selbstgefälligen Blase über ihr Erwachen zu reden. Ich versuchte mich da raushalten, aber manchmal wurde ich in Gespräche über Kristalle und Energien hineingezogen. Ich sehnte mich nach einer wirklich ehrlichen Unterhaltung, und genau in diesem Moment traf ich einen Typen namens Samuel. Ich hatte schon ein paar Tage zuvor von ihm gehört. Die Leute sagten, er sei faul und ein wenig merkwürdig, weil er Stunden in seinem Zimmer verschloss, um Yoga zu machen, statt auf dem Bauernhof zu helfen. Doch eines Abends kam er völlig spät und erklärte, dass er sich mehr in die Landwirtschaft einbringen wolle. Samuel war ein Mann Anfang 30, mit dem Aussehen eines zotteligen Rabbiners und lockigen Koteletten, und seine Art zu sprechen erinnerte an eine Zeichentrickfigur. Er unterbrach seine Sätze ständig mit und wie, aber insgesamt war er ein netter Kerl. Wir wurden sehr schnell Freunde, vielleicht weil wir die einzigen aus Texas in der Gemeinschaft waren und uns über unsere alten Schulzeitlehrer, die beliebten Treffpunkte, in die alle Texaner gingen, und all die Dinge, die uns ausmachen, austauschen konnten. Wir unterhielten uns auch über Fußball und natürlich über Bier und Drogen. Er hatte verrückte Pläne. Er redete sogar davon, Bomben und Telepathie einzusetzen, um sein Auto, das in der Garage steckte, zu reparieren. Er behauptete, er sei hergekommen, um mit den Gurus befreundet zu sein und eine Form der Meditation zu erlernen, mit der er Menschen kontrollieren könne. Einmal erwähnte er, er habe angeblich Reiki eingesetzt, um ein Mädchen auf einer Party zu verführen, und da wurde mir klar, warum er den Ruf hatte, seltsam zu sein. Das Verrückteste war, dass er alles so ernst nahm, was ich an seiner Begeisterung amüsant fand. Ich wusste, dass ich eines Tages an einen Punkt kommen würde, an dem ich es nicht mehr ertragen könnte. Doch beschloss ich, noch ein paar Tage durchzuhalten, um wenigstens jemanden zu haben, mit dem ich mich unterhalten konnte. Eines Tages während des Mittagessens mit einem der Gurus erzählte ich Samuel von meinem Ausflug zu einem Bauernhof, der früher das Hauptquartier eines berühmten Sekts war, dem Dividian-Zweig von Waco. Ich wusste nicht, ob er die Geschichte kannte, also berichtete ich ihm von dem Schusswechsel, der Belagerung durch das FBI und all dem Drama. Aber als ich ihm von den Todesfällen erzählte, geriet er außer sich. Er glaubte, dass die Regierung Menschen ins Visier nehme, die die Wahrheit predigten, und er war höllisch wütend. In diesem Moment wollte ich ihm unbedingt erklären, dass der Anführer jener Sekte kein Märtyrer, sondern ein Soziopath war, der nur nach Macht strebte. Doch er wollte es einfach nicht hören. Irgendwann wurde das Gespräch so angespannt, dass ich über seine Sichtweise genervt war, denn jedes Mal, wenn ich versuchte, ihm die wahre Geschichte zu erklären, schüttelte er nur den Kopf und meinte, ich hätte Unrecht. Es war, als wäre ich in einem endlosen Kreislauf seiner Wutausbrüche gefangen. Schließlich konnte ich es nicht mehr ertragen, stand vom Tisch auf und beschloss, auf dem Bauernhof wieder zu arbeiten, in der Hoffnung, dass die frische Luft mich ein wenig abkühlen würde. Doch zu meinem Erstaunen folgte er mir, und nach weiteren halben Stunden, in denen ich mir fast die Haare ausgerissen hätte, wegen des absurden Streits, sagte ich schließlich verärgert, »Hör zu, ich werde diese Diskussion mit dir nicht weiterführen. Ich kann nicht erwarten, dass ein Typ, der hierher gekommen ist, um über Superkräfte zu sprechen, irgendeine Logik im Kopf hat.« In diesem Moment sah mich Samuel mit einer Wut an, die ich bei niemandem zuvor gesehen hatte, und stürmte auf mich zu. Samuel war ein großer Mann, viel größer und älter als ich, so dass ich in einem Kampf keine Chance hatte. Ich rannte zurück in mein Zimmer, aber er verfolgte mich. In diesem Moment begann ich, in meinen Taschen zu kramen und wünschte mir, ich hätte vor dem Verlassen der Hütte das Messer mitgenommen. Ich weiß, es klingt verrückt, aber in meiner alten Nachbarschaft ging man nie ohne irgendeine Art von Schutz aus dem Haus. Auf dem Bauernhof war es ein sehr nützliches Werkzeug, also war es immer gut, es bei sich zu haben. Zum Glück hatte ich es dabei. Ich zog es heraus und bedrohte Samuel damit, er solle mich in Ruhe lassen. Für einen Augenblick sah ich, wie er zögerte, stehen blieb für ein paar Sekunden und kehrte dann zurück, um sein Mittagessen zu beenden. Am nächsten Tag suchte ich den Tempelleiter auf und berichtete ihm, was geschehen war, und schlug vor, dass wir vielleicht etwas gegen ihn unternehmen sollten. Schließlich kümmerte sich sowieso niemand wirklich um ihn, und auf dem Bauernhof half er überhaupt nicht mit. Daraufhin erzählte mir der Tempelleiter, dass auch er ein in Genesung befindlicher Alkoholiker sei, der seit über 10 Jahren mit seinen Dämonen kämpfte und auf diesen Bauernhof geflohen sei, um nüchtern zu werden. Das Merkwürdige war, dass er mir das nie erzählt hatte, obwohl wir bereits ein Vertrauensverhältnis aufgebaut hatten. An jenem Nachmittag sah ich dann durch mein Fenster, wie jemand dem Tempelleiter Koffer brachte. Samuel bereitete sich offenbar darauf vorzugehen, was mich etwas verwirrte. Die Stimmung schien sich ein wenig zu klären, als er ging. Einige Wochen vergingen, seit Michael den Bauernhof verlassen hatte, und ich hatte das Ganze fast völlig vergessen, bis eines Abends eine SMS bei mir eintraf. Hi, hier ist Samuel. Können wir mein Auto für $280 abholen? Ich will weg. Ich antwortete nicht, denn ich verstand die Nachricht auch nicht wirklich. Und ohne zu wissen, wie er an meine Nummer gekommen war, dachte ich, vielleicht hätte er mich in den sozialen Netzwerken aufgespürt. Was auch immer es war seltsam, aber nicht so seltsam wie das, was ein paar Nächte später passierte. Ein paar Nächte später befand ich mich im Büro des Tempels und nutzte das WLAN, um einige E-Mails zu verschicken. Als ich in meine Hütte zurückkehrte, hörte ich laute Geräusche aus der Scheune. Damals dachte ich, es sei wahrscheinlich nur ein Tier. Aber wenn es ein Tier gewesen wäre, dann hätte es definitiv ein sehr großes sein müssen. Ich schenkte dem Geräusch nicht allzu viel Beachtung und ging in meine Hütte, die zwar kein Schloss hatte, deren Zimmertür jedoch gesichert war. Das laute Poltern machte mich zwar etwas unbehaglich, aber ich dachte, ich überreagiere. Später in der Nacht wachte ich auf und musste dringend auf die Toilette. Doch die Hütte hatte kein eigenes Bad. Wir teilten lediglich eine gemeinsame Außentoilette. Da ich jedoch nicht in die Dunkelheit hinausgehen wollte, beschloss ich, lieber in das Waschbecken zu urinieren. Ich weiß, das ist ekelhaft, aber ich war der Einzige, der die Küche benutzte. Und was machte es schon aus? Doch als ich die Tür zu meinem Zimmer öffnete, bekam ich fast einen Herzinfarkt. Da war Samuel, völlig nackt, und hockte in der Ecke der Küche zur Wand gewandt. Ich stieß unwillkürlich einen Laut aus, wie man ihn in einer dieser Scooby-Doo-Cartoons hören könnte. Mein Laut alarmierte ihn, und alles, was er tat, war, mich anzusehen und seinen Körper zu rütteln, der aussah wie ein alter Baum, der gleich umstürzen würde. In diesem Moment schloss und verriegelte ich die Tür, in dem Wissen, was er mit einer seiner Meditations- oder Reiki-Techniken wohl bezwecken wollte, nämlich mich zu beruhigen. Ohne groß nachzudenken, rief ich den Notruf an, und ich öffnete die Tür nicht wieder, noch ging ich ihr auch nicht näher, bis ich die roten und blauen Lichter sah, die mein Fenster erleuchteten. Als die Polizei eintraf, war Samuel verschwunden. Vermutlich hatte er sich in den Wäldern verirrt. Ich berichtete ihnen sofort, was passiert war, doch es konnte nicht viel unternommen werden. Niemand wusste etwas über ihn, nicht einmal seinen Nachnamen. Kurz darauf musste ich den Bauernhof verlassen, denn hier die Polizei zu rufen, war etwas, das sehr verpönt war. All die alten Hippies schienen immer noch der Militärrekrutierung zu entgehen oder so ähnlich, und ehrlich gesagt war es mir egal, was sie dachten. Ich wollte einfach nur weg. Ich konnte nie mit dem Gedanken schlafen, dass Samuel immer noch in diesen Wäldern umherirrt, vielleicht noch wütender als zuvor. So blieb ich tagelang wach in der Hoffnung, dass mein Freund bald käme, um mich abzuholen. Als er es schließlich tat, verließ ich diesen Ort so schnell, wie ich konnte, und ich bin nie wieder zurückgekehrt. Glücklicherweise habe ich nie wieder etwas von Samuel gehört, doch es war sicherlich eine der beängstigendsten und bizarrsten Erfahrungen meines Lebens. Vor einiger Zeit kam ich nach der Arbeit nach Hause und fand meine Freundin auf dem Sofa sitzend vor. Ihr Gesicht strahlte eine seltsame Energie aus. Als ich sie fragte, was los sei, brachte sie mir den typischen Satz entgegen: Wir müssen reden. In diesem Moment wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Sie sagte, dass sie in unserer Beziehung nicht mehr glücklich sei und dass sie denke, wir sollten eine Pause machen, um zu sehen, ob wir uns auch mit anderen treffen sollten, als ob das uns dabei helfen würde, zu entscheiden, ob wir wirklich zusammengehören oder uns trennen sollten. Ehrlich gesagt wollte ich das nicht, aber ich liebte sie genug, um ihren Wunsch zu respektieren. Obwohl es wehtat, stimmte ich zu. Ich dachte, dass sie vielleicht ihre Meinung ändern könnte, wenn sie die Chance bekäme, eine Zeit lang getrennt zu sein. Aber leider waren wir nur wenige Wochen später schon getrennt und ich fand mich in der schwierigen Situation wieder, aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen zu müssen, da sie offiziell ihr Eigentum war. In Eile begann ich, nach einem neuen Zuhause zu suchen. Aufgrund des Zeitdrucks und der unvorbereiteten Situation nahm ich mir nicht die Zeit, einen anständigen Ort zu finden und mietete am Ende ein Einzimmer-Apartment in einem Gebäude, das aussah wie eine Mischung aus einem Obdachlosenheim und einem Spukhaus. Aber es war billig und sofort verfügbar. Das hätte vermutlich ein Warnsignal sein müssen, aber ich war so in Eile, die Wohnung meiner Ex zu verlassen, dass ich diesen Details nicht sofort Beachtung schenkte. Der Vermieter verlangte lediglich eine Monatsmiete im Voraus im Austausch für die Schlüssel und es gab keine Möglichkeit, zu meinen Eltern zurückzukehren. Stell dir vor, wie das gewesen wäre. Es wäre viel zu sehr ein Rückschritt gewesen. Also entschied ich mich für das kleine Studio, das wenigstens besser schien, als wieder bei meiner Familie einzuziehen. Ich wollte nicht mit meiner Ex darüber streiten, wer welches Möbelstück bekam, da wir schon genug Drama hinter uns hatten. Solange ich meine Xbox und meinen Smart TV behalten konnte, dachte ich, ich könnte den Tag überleben. Kurz nachdem ich eingezogen war, beschloss ich, mich bei meinem Nachbarn vorzustellen. Aus seiner Wohnung drang laute Musik, also ging ich hinüber und klopfte an. Doch als er die Tür öffnete, überraschte mich, wie unfreundlich er war. Er war ein junger Mann mit einem dichten, dunklen Bart und einem Akzent, der mich an London erinnerte. Der Typ öffnete die Tür nicht ganz, sondern ließ nur gerade so einen Spalt, durch den ich ihn ansehen konnte. Ich stellte mich vor und sagte ihm, dass ich gegenüber eingezogen sei und dass er sich melden solle, falls er etwas bräuchte. Aber ich erhielt nur einen kalten, nervösen Blick als Antwort. Mir kam es so vor, als würde ich ihn in etwas unterbrechen, und es schien, als hätte er sich nur einen Namen ausgedacht, als er mir sagte, er heiße Jesse. Irgendetwas in mir ging alarmierend auf, aber ich bin nicht der Typ, der grundlos Paranoia verbreitet. Also versuchte ich, es zu ignorieren und mit meinem Leben weiterzumachen. Ein paar Wochen später, als ich zur Arbeit ging, bemerkte ich einen Mann, der aus Jessys Wohnung herauskam. Irgendwie gab mir dieser Typ ein ungutes Gefühl, doch ich ignorierte es, begrüßte ihn und er erwiderte den Gruß beiläufig. Ich fragte ihn, ob er ein Freund von Jesse oder sein Mitbewohner sei, und da wurde die Luft dicker, da ich den starken Geruch von Alkohol in seinem Atem wahrnahm. Der Mann antwortete, dass er Jesse sei, und ich war mit dieser Antwort nicht überzeugt, doch er wiederholte die Aussage und behauptete, er heiße Jesse Smythe. Ich ließ es dabei und ging die Treppe hinunter, aber ich wusste, dass er log, und das ließ alles seltsam erscheinen. Die Situation entwickelte sich weiter. In den folgenden Wochen bemerkte ich verschiedene Männer, die zu jeder Tages- und Nachtzeit in Jesses Wohnung ein- und ausgingen und meine Verdächtigungen wuchsen. Schließlich, als der Vermieter kam, um die Miete für den nächsten Monat einzusammeln, erwähnte ich die Mieter nebenan und fragte ihn, wer dort wohne. Der Mann kratzte sich kurz am Kopf und sagte schließlich, dass der Bewohner Steven heiße und der beste Mieter sei, den er je gehabt habe. Er zahlte pünktlich und es gab keine Beschwerden wegen Lärmbelästigung oder sonstiger Probleme. Also schien alles perfekt, was mich etwas verwirrte. Nun hatte ich einen Verdacht und wollte ihm gerade von den verschiedenen Personen erzählen, die ich in dieser Wohnung gesehen hatte, aber ich hielt mich zurück. Ich wollte mich nicht in die Angelegenheiten anderer einmischen, und obwohl das Ganze etwas zwielichtig klang, war es nicht meine Aufgabe, Detektiv zu spielen. Ich habe mich nie darum gekümmert, mich in das Leben anderer Leute einzumischen, also entschied ich mich, den Mund zu halten. Solange es mir oder jemand anderem nicht schadete, gab es keinen Grund, mich einzumischen. Obwohl ich mir wünschte, nicht in diese Situation geraten zu sein, lag ich eine Woche später in meinem Bett und schlief tief, als ein Geräusch mich aufweckte. Es klang, als würde jemand schwer die Treppe hinaufgehen, und irgendwie wusste ich, dass es etwas mit Jessys Wohnung gegenüber zu tun haben musste. Als ich versuchte, meinen Kopf frei zu bekommen, beschloss ich, mich beim Vermieter zu beschweren. Doch kaum hatte ich diesen Gedanken gefasst, hörte ich laute Schläge an meiner Tür, als wollten sie sie aufbrechen. »Die Polizei öffnet die Tür oder wird sie einschlagen?«, dachte ich. Mein Herz schlug so schnell, dass ich es in jeder Faser meines Körpers spürte, und ich war wie gelähmt. »Was zum Teufel macht die Polizei in meiner Wohnung?«, fragte ich mich, ohne irgendetwas verstehen zu können. Ich hatte einfach so ein Gefühl, dass es etwas mit Jessys Wohnung zu tun haben musste. Nach ein paar Sekunden der Panik gelang es mir endlich, meine Kräfte zu sammeln, und ich rannte zur Tür, zog das Schloss auf, bevor ich sie öffnete. Das nächste, was ich wusste, war, dass ein helles Licht mich blendete, und als ich meine Sicht wieder anpassen konnte, sah ich, dass eine Gruppe Polizisten in der Tür stand, bewaffnet und in taktischen Westen, und ohne ein Wort schob mich einer von ihnen zu Boden, fesselte mir schnell die Hände und rief, ich solle stillstehen. Nach einem Moment in dieser unangenehmen Position, mit meinem Gesicht gegen den Boden, hörte ich einen anderen Beamten sagen, dass sie versuchten, die Wohnung gegenüber zu öffnen, ja, die von Jessy. Aber niemand reagierte und die Anspannung in der Luft wuchs mit jeder Sekunde. Ein Polizist holte ein Werkzeug heraus, um das Schloss gewaltsam zu öffnen, während sie zur Ruhe aufriefen. Dann, in einem unheimlichen Wendepunkt der Ereignisse, kam ein Beamter aus dieser Wohnung heraus, einen Mädchen hinter sich herziehend, das nicht älter als 17 zu sein schien. Sie war von blauen Flecken übersät und ihr Haar war völlig zerzaust. Als ich sie sah, fühlte es sich an, als stürze die Welt über mich zusammen. Voller Entsetzen wandte ich mich an einen der Polizisten und sagte, »Officer«, doch er ließ mich nicht ausreden, sondern unterbrach mich mit den Worten, »Lass mich raten, du wusstest von nichts?« »Ich schwöre, ich wusste nichts«, erwiderte ich entsetzt und flüsterte kaum hörbar. Mit einem kalten Blick antwortete er, »Heb das für das Interview auf.« In diesem Moment brach etwas in mir. Sie brachten mich zur Polizeistation und dort wurde ich mit einer Flut von Fragen konfrontiert. Es kursierten viele Gerüchte über Menschenhandelsringe und Panik ergriff mich. Ich weinte, während sie versuchten, mich zu etwas zu bekennen, das ich nicht getan hatte, und ich schwor ihnen, dass ich von nichts verstand, dass ich niemals in so etwas verwickelt werden würde. Als sie mich endlich gehen ließen, war ich entsetzt zu erkennen, dass das alles direkt unter meiner Nase vor sich gegangen war, während ich lächelte und mit meinen Nachbarn plauderte. Die grausame Realität dessen, was sich hinter diesen Türen abspielte, traf mich wie ein Zug. Glücklicherweise sprach mich das Opfer selbst von jeglicher Schuld frei. Sie bestätigte den Beamten, dass ich nicht einer der Männer war, die an ihrer Entführung beteiligt gewesen sein sollten. Es brach mir das Herz zu wissen, dass dieses arme Mädchen von einer Gruppe von Abgestumpften entführt und an den Meistbietenden verkauft worden war. Kurz darauf beschloss ich, dass ich dort nicht länger bleiben konnte und zog zurück zu meinen Eltern, denn die Paranoia, nicht zu wissen, was um mich herum vorging, war einfach zu überwältigend. Den Stress wegen meiner Trennung konnte ich leicht abschütteln, aber jetzt ließ mich nichts mehr los. Ich dachte ständig an alles, was an diesem Ort geschehen war. Meine Erfahrung zeigt, dass es besser ist, sich zu äußern, auch wenn man sich manchmal paranoid fühlt, wenn etwas nicht stimmt, sei es die Polizei zu rufen oder Fragen zu stellen. Ihre Entscheidungen können den Unterschied ausmachen zwischen Leben und Tod, zwischen jemandes Freiheit und einem Leben voller Horror hinter diesen Türen. Bitte schweige niemals, wenn du das Gefühl hast, dass etwas faul ist. Manchmal kann die Chance, das Richtige zu tun, jemanden vor einem schrecklichen Schicksal bewahren. Es war der Frühling des Jahres 2000 und ich lebte in einem Loft-Apartment in Boulder, Colorado. Meine Wohnung hatte ein riesiges Fenster mit Blick auf die majestätischen Rocky Mountains. Ein Anblick, um den man neidisch sein konnte. Allerdings war es etwas laut, besonders wenn es regnete, da das Dach ein wenig undicht war und die Klimaanlage wie ein Güterzug klang. Trotzdem war es eine gemütliche Unterkunft. Damals schrieb ich für eine Zeitung und nach meinem Tag als Kassierer in einem Eisenwarengeschäft verbrachte ich ein paar Stunden damit, meine Artikel zu redigieren, bevor ich schlafen ging, üblicherweise zwischen 1 und 2 Uhr morgens. Nebenan gab es ein weiteres leeres Loft, das jahrelang unbewohnt gewesen war, bis sich eine mittelalte Frau mit ihrer Schar von Katzen endlich entschied, in den zweiten Stock zu ziehen. Es waren nur wir beide, aber unsere Wohnungen hatten keine Nummern oder sonstige Kennzeichnungen, um sie zu unterscheiden. Für mich war das eine nebensächliche Kleinigkeit, da ich zu Hause ohnehin kaum Post erhielt. Doch dieser Mangel an Informationen erwies sich als verwirrend und kostete mich beinahe das Leben. Eines Nachts, während ich schrieb und italienische Musik im Hintergrund hörte, verspürte ich plötzlich den Drang, mein Glas mit Wein zu füllen. Als er impulsiv an meiner Tür vorbeiging, blickte ich ohne groß nachzudenken durch den Türspion. Ich wusste nicht, was ich erwarten sollte, da es Nacht war. Manchmal siegt jedoch die Neugier. Was ich fand, war alles andere als beruhigend. Vor meiner Tür stand ein kleiner, glatzköpfiger Mann mit behandschuhten Händen, aber ohne Schuhe. Ich erinnere mich, wie seine grauen Socken einen seltsamen Kontrast zum dunklen Holzboden bildeten. Der Mann trug eine senffarbene Jacke und helle Jeans und schien zu versuchen, die Tür meines Nachbarn zu öffnen. Mein Herz setzte einen Schlag aus. Ich hatte keine Ahnung, wer er war. Ich hatte ihn noch nie im Gebäude gesehen. Aber es war sein Verhalten, das mich wirklich unbehaglich werden ließ. Er versuchte eindeutig, den Türknauf gewaltsam zu bewegen, hin und her, als ob er darauf wartete, dass sich die Tür von selbst öffnete. Ich stand dort und beobachtete ihn mindestens 30 bis 40 Sekunden lang, versuchte ruhig zu bleiben und kein Geräusch zu machen. Ich dachte, dass, sollte er es schaffen, die Tür zu öffnen, ich rennen müsste, um mein Handy zu holen und die Notrufnummer 9011 anzurufen. Doch nach einer Weile des erfolglosen Versuchs ließ er den Knauf los und beugte sich hinunter, um einen Rucksack auf dem Boden zu öffnen. In diesem Moment bekam ich einen besseren Blick auf sein Gesicht. Er war ein älterer Mann, etwa 50 Jahre alt, und seine beunruhigende Ausstrahlung ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Meine Hände begannen zu schwitzen. Ich hielt noch mein Getränk in einer Hand, also entfernte ich mich in Zeitlupe von der Tür und stellte das Glas auf den Tisch. Dann kehrte ich zurück und drückte mit beiden Händen gegen die Holzoberfläche der Tür, als könnte sie mich vor dem Fremden schützen. Erneut schaute ich durch den Türspion und stolperte fast rückwärts. Der Mann stand direkt da, sah mich mit einem misstrauischen Ausdruck an und hielt in seiner linken Hand einen Schraubenzieher. Mein Herz schlug so heftig, dass ich meinte, es durch die Tür hindurch hören zu können. In meiner Wohnung waren alle Lichter aus, bis auf die Lampe auf meinem Schreibtisch, die den Flur schwach erleuchtete. Mir wurde klar, dass der Mann den fahlen Schein vermutlich auch durch den Türspion gesehen haben musste. Als mir das bewusst wurde, lief mir kalter Schweiß den Rücken hinunter. Und genau in diesem Moment machte er zwei weitere Schritte nach vorn und begann, den Türknauf zu rütteln. Panik überkam mich und ich tat als erstes, was mir in den Sinn kam, um mich zu schützen. Ich hielt den Türknauf auf meiner Seite fest und drückte mit meinem ganzen Gewicht dagegen, obwohl ich wusste, dass ich ihn nicht aufhalten könnte, falls die Tür aufging. In diesem Moment fühlte es sich an, als wäre die Tür so dünn wie Papier. Er war so nah, dass ich seinen Atem zu hören glaubte. Er rüttelte noch ein paar Mal am Knauf, aber Gott sei Dank öffnete die Tür nicht, denn auch mein Festhalten am Griff schien etwas zu bewirken. Doch ich fühlte mich alles andere als sicher. Ich war völlig verängstigt, während die Situation immer extremer wurde, und stand einen Moment lang regungslos da, während ich darüber nachdachte, was ich tun würde, wenn er die Tür tatsächlich aufbekäme. Wohl wissend, dass zwischen uns nicht nur Holz lag, sondern eine dünne Barriere zwischen dem Leben und dem, was mein Ende bedeuten könnte. Mitten in dieser Panik blickte ich erneut durch den Türspion und entdeckte, dass seine eisblauen Augen wieder fest auf mir fixiert waren. Diese Augen hatten einen dunklen Glanz, der mir das Gefühl vermittelte, dass seine Absichten wirklich unheilvoll waren, sei es für mich oder für meinen Nachbarn. Doch dann geschah das Unerwartete. Der Mann klopfte dreimal leise an meine Tür und ich hörte, wie er etwas murmelte. Ich konnte es kaum glauben. Vielleicht suchte er nur nach einer Reaktion und hatte Spaß an der ganzen Situation. Aber ich war wie erstarrt, unfähig, mich zu bewegen oder zu sprechen. Ich konnte kaum atmen. Ich war mir bereits sicher, dass er meine Anwesenheit bemerkt hatte, denn ohne meine Nähe hätte ich ihn nicht hören können. Schließlich stand er regungslos vor mir, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Nach etwa 10 Sekunden nahm er seinen Rucksack, ging zu den Treppen und bewegte sich lautlos dank der Tatsache, dass er barfuß war. Ich hatte solche Angst, dass ich es mir nicht traute, meinen Rücken von der Tür abzuwenden, überzeugt davon, dass er jeden Moment wieder hochkommen würde. Also zählte ich in meinem Kopf bis 20, um mich zu beruhigen, und nachdem ich tief durchgeatmet hatte, überquerte ich den Raum zu meinem Schreibtisch, schnappte mir mein altes Telefon und rief die Polizei an. Flüsternd, als könnte es mich schützen, teilte ich der Vermittlerin mit, dass sich ein fremder Mann vor meiner Tür befände. Nachdem ich etwas mehr als eine Minute gesprochen hatte, sagte sie mir, dass ein Streifenwagen unterwegs sei. Ich schaute aus dem Fenster und sah den glatzköpfigen Mann, der auf dem Bürgersteig unter mir stand. Als er bemerkte, dass ich ihn beobachtete, winkte er mir zu und glitt dann eine Gasse hinunter davon. Ich hatte fast einen Herzinfarkt und informierte die Vermittlerin sofort darüber, wohin er verschwunden war. Die Polizei traf wenige Minuten später ein, Minuten, die sich endlos und qualvoll anfühlten. Sie befragten mich und meine Nachbarin Charlene. Es stellte sich heraus, dass sie die Polizei bereits zuvor angerufen hatte, weil sie Schatten unter ihrer Tür gesehen hatte, die sich dank des Flurlichts bewegten. Und dann ließ sie eine Bombe platzen. Die Nachbarin enthüllte, dass sie im Zeugenschutzprogramm steckte. Noch vor Tagesanbruch erschienen zwei FBI-Agenten, nahmen sie und ihre Katzen mit und ich sah sie nie wieder. Am nächsten Tag ging ich zur Polizeistation und gab einem forensischen Künstler eine Beschreibung des Mannes. Danach hörte ich nie wieder etwas über den Fall. Bis heute frage ich mich, ob dieser Fremde gezielt nach Charlene gesucht hat oder ob er einfach ein gewöhnlicher Dieb war, der herumlungerte und der Rest nur Zufall war. Wenn ich raten müsste, würde ich nicht glauben, dass er nur ein typischer Dieb war. Meine Theorie ist, dass er, da an den Türen keine Nummern angebracht waren, verwirrt war, welches Apartment ihr gehörte und daher sein Glück an mehreren Versuchen versuchte. Von ihm wurde nie wieder etwas gehört. Alles, was ich habe, sind meine Vermutungen, doch manchmal denke ich, dass meine Nachbarin mit etwas noch Unheilvollerem in Verbindung gestanden haben könnte. Als ich mit der Polizei sprach, fiel mir auf, dass ihr Akzent aus Boston stammte, und noch im selben Jahr brach der Skandal um Whitey Bulger und seine Winter Hill Gang aus. Dann explodierten alle Nachrichten mit Details über Morde und die Korruption eines FBI-Agenten namens John Connolly. Am nächsten Tag befestigte ich drei weitere Schlösser an meiner Tür. Ich sah diesen Mann oder irgendeinen anderen Fremden nie wieder in meinem Haus. Gott sei Dank verbrachte ich weitere 4 Jahre dort und das Loft nebenan wurde nie wieder vermietet. Ich wollte diese Geschichte erzählen, um daran zu erinnern, dass man immer auf sein Bauchgefühl vertrauen sollte. Täusche dich nicht selbst, zu glauben, dass du sicher bist, nur weil du zu Hause bist. Wenn du das Gefühl hast, dass etwas Merkwürdiges vor sich geht, ignoriere es nicht. Ich komme aus einer wunderschönen Stadt im Nordwesten meines Landes namens Nunez Nagara. Die Leute nennen sie die Stadt der Blumen. Und ehrlich gesagt, ich liebe sie, aber ich kann dort nicht länger bleiben. Dieser Ort ist voller schmerzhafter Erinnerungen und die Menschen machen mir unrechtmäßig etwas vor, was ich vor etwa 5 Jahren nicht getan habe. Ich wohnte neben einer Familie namens Negron, die man umgangssprachlich auch die Nekromanten nannte. Sie schienen zunächst sehr nette Menschen zu sein und befanden sich in finanziellen Schwierigkeiten. Doch in Wirklichkeit war es ganz anders. Herr Hector, das Familienoberhaupt der Negrons, konnte keinen Job finden und der Grund dafür war für alle ein Rätsel. Während viele Nachbarn flüsterten, dass er gesundheitliche Probleme habe und deshalb arbeitsunfähig sei, sagten andere, er sei ein Faulpelz, der nicht arbeiten wolle und so weiter. Trotz dieser Gerüchte wusste ich, dass Herr Hector ein fleißiger Mann war, der alles tat, um seine Familie zu unterstützen, indem er Kuchen für die Nachbarn buk und verkaufte, und unter diesen Nachbarn war auch ich. Der Nachbar hatte ein besonderes Talent dafür, Rudoi Salgados herzustellen, brasilianische Kuchen, denen niemand widerstehen konnte. Hector kam oft mit einer Schale voller dieser farbenfrohen Köstlichkeiten an meine Tür. Mein Magen zog sich vor Glück zusammen, denn sie waren lecker und sehr erschwinglich. Und ich war nicht der Einzige, der sie von ihm kaufte. Das ganze Viertel war von seinen Produkten begeistert. Ich fühlte mich gut dabei, ihm zu helfen, seine Familie zu unterstützen und lernte ihn in dieser Zeit auch etwas besser kennen. Manchmal hörte ich, dass manche Leute sagten, Hector sei ein wenig verrückt und habe gelegentlich auch körperliche Probleme. Es war seltsam, denn wenn er zu mir kam, um seine köstlichen Kuchen zu verkaufen, lachte er grundlos, als hätte er den besten Witz der Welt gehört. Doch es gab einen Vorfall, der sich mir besonders eingeprägt hat, als dieses Lachen in etwas Unheimliches umschlug. Ich erinnere mich, wie er einmal beim Anbieten seiner Kuchen plötzlich Nasenbluten bekam, sich dann mehrfach entschuldigte, besorgt wirkte und eilig meine Tür verließ. und dabei wieder lachte, was mich völlig verwirrte. Ich konnte sich dieses unheimliche Lachen nicht aus dem Kopf verbannen. Herr Hector hatte seine Eigenheiten und ich hatte Mitleid mit ihm. Ich schätzte seinen Einsatz, seine Familie mit harter Arbeit zu unterstützen und versuchte, seine merkwürdigen Seiten sowie die negativen Kommentare zu übersehen. Doch eines Tages kam ich von der Arbeit nach Hause und fand vor dem Haus der Negrons Polizeipräsenz vor. Das ganze Viertel strömte heraus, um zu erfahren, was geschehen war. Alle wunderten sich, während manche spekulierten. Zu meinem Erstaunen sah ich sogar ein forensisches Team, alle in weiß gekleidet, wie man es aus Krimis kennt. Da drehte sich mein Magen. Es war klar, dass etwas Ernstes mit dieser Familie geschehen war. Gerüchte verbreiteten sich wie Lauffeuer. Einige sagten, ein Mord sei geschehen, obwohl niemand genau wusste, was passiert war. Es waren nur Vermutungen einiger Nachbarn. Doch dann begannen die Nachrichten durchzusickern. Innerhalb weniger Tage zierten Fotos die Zeitungen der ganzen Stadt. Die Nachrichten waren ein Skandal. Es stellte sich heraus, dass im Hinterhof der Negrons menschliche Überreste gefunden worden waren, die als die einer obdachlosen jungen Frau namens Barbara identifiziert wurden, die seit einigen Monaten vermisst wurde. Niemand konnte glauben, dass Hector, ein Familienvater, ein gütiger und liebevoller Mann, zu einer solch grausamen Tat fähig sein sollte. Die Nachrichten waren zutiefst verstörend. Es wurde aufgedeckt, dass die Familie Barbara mit der Lüge angelockt hatte, sie solle als Babysitterin für ihren kleinen Jungen arbeiten und sie dann grausam ermordet und im Garten versteckt hatte. Es war ein völliger Schock für alle im Viertel, denn niemand konnte glauben, dass jemand wie Hector, der immer als anständiger Bürger galt, etwas derart Schreckliches tun könnte. Diese Nachricht veränderte meine Sicht auf Nunes Nagara für immer. Es war nicht länger die Stadt der Blumen, sondern der Schauplatz einer Tragödie. Statt Blumen halten nun die Erinnerungen an ein schreckliches Ereignis nach. Erinnerungen, die mich dazu brachten, diese Stadt hinter mir lassen zu wollen. Es war besser, von diesem unheimlichen Ort und dem, was geschehen war, fernzubleiben, auch wenn mich die Erinnerungen noch immer verfolgen. Doch das war erst der Anfang eines noch größeren Horrors. Ich erinnere mich, wie die Polizei eines Tages eine Pressekonferenz organisierte, zu der Reporter aus der ganzen Region kamen. Sie berichteten, dass sie ein 65-seitiges Notizbuch gefunden hätten, das von Hector, dem Vater der Negron-Familie, geschrieben war. Darin offenbarte er entsetzliche Dinge, als ob er aus dem Geist eines völlig durchgedrehten Menschen sprechen würde. Er behauptete, Stimmen gehört zu haben, die ihn dazu anstachelten, Frauen zu ermorden. Alles im Rahmen eines satanischen Reinigungsrituals mit dem Ziel, die Weltbevölkerung zu reduzieren. Es war absolut verstörend. Und ehrlich gesagt hätte ich nie gedacht, dass Hector so denken könnte. Denn er schien mir immer ein freundlicher, ehrlicher Mann zu sein. Doch er hatte eindeutig Unrecht. Mit den Wochen wurde die Situation noch düsterer. Die Forensiker durchsuchten jede Ecke des Hauses und fanden Überreste der Frau, die in der Küche gestorben war. Ja, sie haben richtig gehört. Sie fanden Körperteile und sogar Fleischstücke an anderen Körpern im Hinterhof. Die Schlussfolgerung der Polizei ließ alle sprachlos zurück. Die Familie tötete Frauen und kochte sie dann, um die Beweise zu vernichten. Doch das war noch nicht alles. Es begannen Gerüchte zu kursieren, dass sie nicht nur Kannibalismus praktizierten, sondern auch Teile des Fleisches, sowie Kuchen, Pasteten und herzhafte Gebäckstücke verkauften. Stellen Sie sich vor, wie entsetzlich es für mich war, als mir klar wurde, dass ich bei mehreren Gelegenheiten diese Kuchen von dem Nachbarn gekauft und gegessen hatte. Kuchen, die ich immer so bewundert hatte und die so gut schmeckten. Niemals hätte ich gedacht, dass sie aus etwas so Unheimlichem hergestellt sein könnten. Ich erinnere mich, wie ich auf meiner Couch saß, als ich diese Nachrichten hörte. Mein Kopf begann sich zu drehen und ich war völlig gelähmt. Plötzlich passte alles auf schreckliche Weise zusammen. Ich hatte unwissentlich menschliches Fleisch gegessen. Ich rannte ins Badezimmer und erbrach alles, was in meinem Magen war. Es war ein totaler Schock. Und als ob das nicht schon alles gewesen wäre, begannen noch erschreckendere Gerüchte über unsere Gemeinschaft zu kursieren. Es hieß, wir gehörten alle zu einem satanischen Kult und seien, ohne es zu wissen, mitschuldig an den Taten der Negron-Familie. Menschen aus der ganzen Stadt kamen in unser Viertel, warfen Anschuldigungen, beleidigten uns, warfen uns Dinge an den Kopf und ließen uns fühlen, als hätten wir keinen Platz mehr in der Gemeinschaft. An meiner Tür fand ich einen anonymen Zettel, auf dem stand, dass man mich aus Rache töten würde, wenn ich die Stadt nicht verlasse. Ich beschloss, dass das Risiko zu groß war, packte meine Sachen und zog in eine kleine Küstenstadt, weit entfernt von all dem Elend und Horror, den ich erlebt hatte. Seitdem bin ich Vegetarier geworden. Der Gedanke, Fleisch zu essen, ist für mich unerträglich. Allein der Geschmack lässt mich übel werden und weckt schreckliche Erinnerungen. So verstehen Sie nun, warum ich meinen Namen nicht teilen oder zu viele Informationen über meinen Wohnort preisgeben möchte. Ich fürchte, dass Leute, die Rache an den Verbrechen von Hector Negron nehmen wollen, nach mir suchen könnten. Ich schwöre Ihnen, ich hatte keine Ahnung, was ich da aß. Hätte ich es gewusst, hätte ich Hector sofort der Polizei gemeldet. Das lässt mich darüber nachdenken. Kennen Sie wirklich Ihre Nachbarn? Wissen Sie, was Sie hinter verschlossenen Türen tun? Für viele von uns offenbart sich die Wahrheit über unsere Mitmenschen erst, wenn es bereits zu spät ist. Man weiß nie, wer ein düsteres Geheimnis verbirgt. Also bleiben Sie wachsam. Manchmal ist Ruhe nur eine Fassade. Als Kind, das in den 80er und 90er Jahren in einer sehr kleinen Stadt aufwuchs, ließen mich meine Eltern und meine kleine Schwester oft stundenlang allein zu Hause, während sie Besorgungen machten. Meine Mutter hatte zwei Brüder und wir lebten in derselben Stadt wie einer ihrer Brüder und dessen Familie. Da wir alle eine eng verbundene Familie waren, waren meine Cousins und ich immer beieinander zu Gast und die Erwachsenen ließen uns oft allein. Damals war es normal, den Kindern zu sagen, öffnet niemandem die Tür und benutzt nicht den Herd, und wir dachten nie weiter darüber nach. Nach der Scheidung meiner Eltern geschah es noch häufiger, da beide in wechselnden Schichten arbeiteten. Meine Schwester und ich lebten in der Stadt, während meine Cousins und unsere Großmutter außerhalb der Stadt wohnten, umgeben von nur wenigen Nachbarn. So bekamen meine Schwester und ich das Beste aus beiden Welten, Stadt- und Landkinder. In unserer kleinen Gemeinschaft kannte jeder jeden, und ich glaube, wir alle fühlten uns vollkommen sicher, weil uns niemand etwas Böses antun würde. Und falls doch, würden unsere Nachbarn uns zur Seite stehen. Etwa im Alter von 8 oder 9 Jahren begannen seltsame Telefonanrufe. Es meldete sich stets eine Männerstimme und diese Anrufe kamen fast immer, wenn ich allein zu Hause war. Dieser Unbekannte sagte mir, er könne mich sehen, wisse, dass ich allein sei und dass er komme, um mich zu holen. In der Regel legte ich einfach auf, ohne etwas zu sagen. Natürlich machte mir das große Angst, aber ich war zu verängstigt, meinen Eltern davon zu erzählen. Gleichzeitig gefiel es mir, allein zu Hause zu sein. Die Verantwortung für meine Schwester zu tragen, ließ mich erwachsen fühlen. Und ich wollte nicht, dass meine Eltern aufhörten, mich allein zu lassen. Dummerweise behielt ich die Anrufe für mich. Eines Tages, als mein Vater bei der Arbeit war, war meine etwas ältere Cousine bei mir zu Hause. Wir schauten fern und spielten, als das Telefon klingelte. Sie nahm ab und ihr Gesicht erbleichte, dann legte sie auf und fing an zu weinen. Sofort fragte ich sie, was los sei, doch sie schüttelte nur den Kopf und sagte, ich kann es dir nicht sagen. Nachdem ich weiter gedrängt hatte, erzählte sie mir schließlich, dass dieser Mann sie oft anrief, wenn sie allein war, und ihr stets sagte, er wisse, dass sie allein sei und komme, um sie zu holen. Ich war schockiert und erklärte ihr, dass auch ich dieselben Anrufe erhielt. Wir waren uns einig, dass es sich um einen Streich von einem der älteren Brüder oder deren Freunden handeln musste, und lachten darüber, bis wir uns beruhigten. Danach erhielt ich eine Weile keine weiteren Anrufe, so dass ich das Ganze fast vergaß. Im Sommer zwischen der 6. und 7. Klasse hatte meine Großmutter einen Teilzeitjob angenommen und meine Mutter wohnte in einer anderen Stadt, so dass meine Schwester und ich fast jeden Tag allein zu Hause waren, während mein Vater arbeitete. Wir verbrachten unsere Tage draußen, spielten im Garten, fuhren mit dem Fahrrad durch die Nachbarschaft und sonnten uns im Hinterhof. Eines Tages war meine Schwester zu einer Freundin gegangen und meine Cousine war wieder bei mir zu Hause. Wir hörten Musik und tanzten im Wohnzimmer, als das Telefon klingelte. Ich nahm ab und da war wieder diese Stimme. Mit inzwischen 12 Jahren hatte ich schon ein wenig Frechheit entwickelt. Als der Mann mir sagte, dass er wisse, dass wir allein seien, lachte ich und sagte, Lügner. Er wartete einen Moment und meinte dann, ich kann beweisen, dass ich weiß, dass ihr allein seid. Ich lachte nervös und erwiderte, ach ja? Dann mach schon. Seine Antwort war, ich liebe das kleine gelbe Tanktop, das du heute trägst. Zu diesem Zeitpunkt hatte meine Cousine die Musik ausgeschaltet und beobachtete mich. Als mir dann das kalte Blut in den Adern gefror, weil ich gerade ein neues Outfit trug, ein gelbes Tanktop und Jeansshorts mit passenden gelb-pinken Aufnähern, schrie ich, »Lasst uns in Ruhe!« und legte wütend auf. Mein Herz raste und ich fing an zu weinen, während ich meiner Cousine sagte, dass es er sei, der wusste, dass wir allein waren. Ich rannte, um die Vorhänge im Wohnzimmer zuzuziehen, und meine Cousine meinte, »Ich glaube, wir sollten jemanden anrufen.« Ich stimmte zu, aber anstatt die Polizei zu rufen, versuchte sie, ihre Mutter bei der Arbeit zu erreichen, doch es gab keine Antwort. Ich rief im Anschluss im Büro meines Vaters an und hinterließ eine Nachricht beim Pförtner, damit er mich zurückruft. Während wir darüber berieten, was wir als nächstes tun sollten, hörte ich, wie Kies in unserer Einfahrt unter den Rädern eines Fahrzeugs zerknirschte. Ich rannte zum Fenster und lugte hinaus. Da stand ein kleines rotes Auto in der Einfahrt. Ich erkannte das Auto nicht und kannte weder den Mann noch die Frau, die darin saßen. In unserer winzigen Stadt würde ich, selbst wenn ich den Namen einer Person nicht kannte, sicherlich ihr Gesicht kennen. Aber diese beiden waren mir völlig unbekannt. Voller Angst erstarrte ich, als ich ihnen beim Gespräch zusah. Meine Cousine lief, um die Hintertür abzuschließen. Wir hatten keine Waffen und nur meinen Softballschläger, der draußen auf der Überdachung lag, um uns zu verteidigen. Als meine Cousine ins Zimmer zurückkam, flüsterte sie, »Wir müssen uns verstecken.« Sie fand einen kleinen Platz zwischen dem hohen Bücherregal und der Wand, und ich warf mich hinter unseren Sessel, der zum Fenster ausgerichtet war. Mit Entsetzen beobachtete ich, wie die Frau zur Haustür ging. Statt anzuklopfen, versuchte sie, den Türgriff zu betätigen. Ich bemühte mich, meine Atmung zu beruhigen, in der Hoffnung, dass sie mich nicht hören würde, und beobachtete ihren Schatten, der sich durch die Vorhänge zog, als sie zum Carport ging. Sicherlich hörte ich das Klingeln des Türgriffs. Es folgte eine kurze Pause und dann zitterte die Tür, als ob jemand versuchte, sie aufzubrechen. Ich hielt mir den Mund zu und zwang mich, nicht zu schreien. Was wie eine Ewigkeit dauerte, endete schließlich. Der Klang verstummte und es wurde still. Ich traute mich nicht, mich zu rühren und wartete. Ich weiß nicht, wie viel Zeit verging, aber irgendwann hörten wir, wie das Auto aus der Einfahrt rückwärts fuhr. Als ich schließlich den Mut fand, erneut aus dem Fenster zu spähen, war kein Anzeichen des roten Autos zu sehen. Doch die Angst saß tief. Ich sagte meiner Cousine, sie könne herauskommen, und wir umarmten uns erleichtert, obwohl wir beide Angst hatten, nach draußen zu gehen. Schließlich entschieden wir, auf unsere Fahrräder zu steigen und zu dem Büro zu radeln, in dem meine Tante arbeitete. Dort erzählten wir ihr alles, von den Telefonanrufen, wie lange sie schon andauerten, vom roten Auto und der Beschreibung der Personen darin. Sie rief sofort die Polizei und wir mussten alle unsere Aussage machen. Als mein Vater von der Arbeit nach Hause kam, fragte er mich, warum ich den Pförtner angerufen hatte, und meine Tante berichtete ihm alles. Von diesem Moment an durften wir, bis ich wahrscheinlich 16 war, nie mehr allein zu Hause bleiben. Wir hörten nie wieder etwas zu diesem Vorfall, und die Telefonanrufe kamen auch nie wieder. Es sind Jahre vergangen, und ich denke oft an diese Situation. Wir haben nie herausgefunden, wer diese Anrufe gemacht hat oder wer die Personen im roten Auto waren. Vielleicht waren die Anrufe nur ein bösartiger Streich und diese Menschen wollten lediglich das Haus ausrauben oder ähnliches. Aber die Zufälle an diesem Tag waren unglaublich. Ich weiß nicht, ob der Mann uns auch beim Heranwachsen weiter beobachtet hat, aber die ganze Sache machte mich definitiv paranoid in vielen Dingen und seither sorge ich immer dafür, ein Mittel zur Selbstverteidigung griffbereit zu haben, wenn ich allein zu Hause bin. Heute, als alleinerziehende Mutter, muss ich meine Kinder gelegentlich auch allein lassen und ich bin überaus beschützend gegenüber ihnen. Ich gebe ihnen unzählige Anweisungen und Regeln, was sie tun dürfen und was nicht. Sie mögen jetzt vielleicht die Augen verdrehen, aber ich kenne die Gefahren dieser Welt und ich ziehe es vor, auf Nummer sicher zu gehen, als später bereuen zu müssen, es nicht getan zu haben. Was den Mann und das Paar im roten Auto betrifft, lasst uns hoffentlich niemals jemals auf sie treffen. Der Herbst nahte und die Nächte wurden länger. Ich war allein in dem Haus, das ich mit meinem Mitbewohner teilte, und mit der typischen depressiven Stimmung der Jahreszeit beschloss ich, drinnen zu bleiben und einen dieser faulen Abende zu verbringen. Ich lag auf dem Sofa und durchstöberte Netflix, als mich plötzlich ein schreckliches Gefühl überkam, als ob etwas nicht stimmte. Aber es war nicht nur das übliche schlechte Gefühl, weil man nichts tut. Nein, ich hatte das Gefühl, als würde die Welt auseinanderfallen. Ein bisschen so, wie wenn man spürt, dass ein Reifen während der Fahrt an Luft verliert. Mehr oder weniger so kann ich es beschreiben. Verwirrt und etwas ängstlich hörte ich auf, fernzusehen und ging nach oben, ließ aber die Lichter im Erdgeschoss an. Als ich die oberste Etage erreichte, schaltete ich das Licht im Flur ein und ging ins Badezimmer. Ich hatte nicht das Gefühl, beobachtet zu werden, aber etwas war beunruhigend, als ob sich die Atmosphäre verändert hätte. Also beschloss ich, Musik auf meinem Handy anzumachen und zu duschen, um mich von diesem seltsamen Gefühl abzulenken, das mich ohne ersichtlichen Grund beschwerte. Hätte ich Haustiere gehabt, hätte ich sie bestimmt angesehen, um zu sehen, wie sie reagierten, aber da ich keine hatte, versuchte ich, das Unbehagen zu ignorieren. Gerade als ich mich auszuziehen beginnen wollte, meinte ich, ein Geräusch aus dem Erdgeschoss zu hören, also schaltete ich die Musik für einen Moment aus. Doch das Geräusch kam nicht wieder. Ich dachte, ich bildete mir etwas ein oder dass mein Mitbewohner früher zurückgekommen war. Es kam mir nicht in den Sinn, dass ein Fremder in mein Haus eingedrungen sein könnte. Solche Dinge passieren anderen, nicht mir. Ich war zuversichtlich, weil ich wusste, dass alle meine Türen verschlossen waren und ich in einer ruhigen Nachbarschaft lebte. Ich stieg in die Dusche und versuchte, mich zu entspannen, aber das Gefühl der Unruhe kehrte zurück. Also stieg ich aus, schaltete mein Handy aus und als ich in Richtung Badezimmertür blickte, bemerkte ich einen Schatten, der direkt davor stand. Das Einzige, was diese Gestalt von mir trennte, war die alte Holztür mit ihrem Riegel. Eine Tür, die jeder Dummkopf mit genügend Kraft hätte aufbrechen können. Die Person auf der anderen Seite klopfte nicht und machte auch keine anderen Geräusche. Man konnte nicht einmal ihr Atmen hören, was mir eine Gänsehaut verursachte. Wer oder was war diese Gestalt und was machte sie in meinem Haus? Wie war sie hereingekommen, ohne dass ich es bemerkte? Fragte ich mich, während ich regungslos dastand und kalter Schweiß mir über die Stirn lief. In einem Moment der Panik beschloss ich zu handeln. Langsam verließ ich die Dusche und überlegte, dass es am besten wäre, vorsichtig über das Fenster hinauszugehen. Ich öffnete das Badezimmerfenster, zog den Rahmen und schlüpfte hinaus. Doch als ich mein Bein durch den Spalt hängen ließ, stieß ich es gegen die Jalousien, die klapperten und einen Klang erzeugten, der sich im ganzen Raum ausbreitete. Im selben Augenblick hörte ich, wie sich die Badezimmertür direkt hinter mir öffnete. Als ich schließlich auf dem Patio landete, stand ich auf und rannte, ohne zurückzublicken, zum Haus meines Nachbarn. Ich klopfte an die Hintertür, bis sie mich hereinließen und rief, sobald ich drinnen war, die Polizei an. Als diese schließlich eintraf, durchsuchten sie mein Haus, fanden es aber leer. Allerdings wies jedes Zimmer Spuren darauf hin, dass jemand in meinen Sachen gewühlt, meine Schubladen durchstöbert und meine Habseligkeiten durchgesehen hatte. Die Beamten teilten mir mit, dass der Eindringling von Raum zu Raum umhergewandert sei, während ich geduscht hatte, und sie fanden eine DNA-Spur, die darauf hindeutete, dass er mich beobachtet hatte, während ich auf dem Sofa entspannt hatte. Der Kerl hatte darauf gewartet, dass ich einschlief, um durch die Hintertür einzutreten. Er hätte mich im Badezimmer erwischen können, doch er hatte abgewartet. Er hatte einfach nicht mit mir gerechnet, als ich über das Fenster entkam. Mir wurde klar, dass die Situation an jenem Abend auf so viele verschiedene Weisen schiefgehen konnte, wenn ich nicht auf mein Bauchgefühl gehört und vorsichtig gehandelt hätte. Wenn ich nicht das Licht hinter mir ausgeschaltet oder der Besucher nicht einfach früher gehandelt hätte, hätte das Ende der Geschichte ganz anders ausgesehen. Es ist erstaunlich, wie sich das Leben von einer Sekunde auf die andere ändern kann, mit einem einfachen Würfelwurf. Vielleicht hätte es heute mehr Opfer gegeben. Ich weiß nicht, wer dieser Typ war oder warum er mein Haus auswählte, aber ich habe eine klare Lektion gelernt. Ich werde niemals wieder an meinem Instinkt zweifeln. Deshalb an alle, die das hier hören, bleibt wachsam, seid euch eurer Umgebung immer bewusst, spielt auf Nummer sicher, auch wenn es sich ein wenig albern anfühlt, und ignoriert niemals das leise Flüstern in eurem Kopf, das euch sagt, dass etwas nicht stimmt. Es könnte euer Leben retten. Ich bin schon lange ein stiller Beobachter in der Reddit-Community, hätte aber nie gedacht, dass ich einmal einen Beitrag leisten würde. Das änderte sich vor etwa einem Jahr. Namen wurden aus offensichtlichen Gründen geändert. Im Jahr 2020 befand ich mich im zweiten Jahr meines postgradualen Studiums. Noch vor der Pandemie fanden viele Kurse online statt, anstatt in Präsenz. Normalerweise war das kein Problem, da meine Eltern in einer ländlichen Gegend wohnten und ich zur Nutzung des Internets der Hochschule pendeln musste, um meine Studienarbeiten zu erledigen. Als Covid-19 zuschlug, wurden all meine Prüfungen online abgelegt und die buchstäblich 3 Megabyte, die meine Eltern über ihre Satelliten-Internetverbindung bekamen, reichten nicht aus, um mir bei meiner Arbeit zu helfen, falls meine Hochschule den Lockdown verhängen und die Studierenden nach Hause schicken würde. Ein Semester pausieren kam für mich nicht in Frage, also begann ich, nach Wohnungen in der kleineren Universitätsstadt zu suchen. Nach kurzer Suche war ich überrascht, eine freie Stelle in einem Studentenwohnheim zu finden, das 3 Meilen vom Campus entfernt lag. Da ich keine anderen Optionen hatte, unterschrieb ich den Mietvertrag und zog ein. Einige Wochen später, als sich schließlich meine Befürchtungen bewahrheiteten und die Hochschule den Lockdown verhängte, fühlte ich mich unendlich glücklich, einen der wenigen begehrten Plätze in der Stadt zu haben. Selbst als ich ins Büro ging, um meine Schlüssel abzuholen, saßen buchstäblich Menschen weinend auf den Stufen. Ich fragte mich, ob sie jemanden kannten, der an Covid erkrankt war, oder ob sie ein schwieriges Familienleben hatten, ich weiß es nicht. Jedenfalls empfand ich aufrichtiges Mitleid mit ihnen. Wie dem auch sei, ich dachte, ich hätte eine Kugel ausgewichen. Doch wenig später nahm die Situation sehr schnell eine Wendung zum Schlechteren. Die Wohnung selbst war von sehr minderer Qualität, aber sie hatte die günstigste Miete in der Stadt. Genau das, was mein Stipendium abdeckte, also war ich froh, sie zu haben. Allerdings führten das Fehlen einer Kaution und die Möglichkeit, die Miete im Voraus zu bezahlen, leider dazu, dass verzweifelte Menschen einzogen. Etwa 5 Monate nach Beginn des Lockdowns schienen nur noch sehr wenige Studierende in dem Wohnkomplex zu leben und viele der verbliebenen Bewohner waren in ihren 30ern oder älter. Ich hörte zahlreiche Gerüchte über Drogengeschäfte in dem Komplex, schob das zunächst auf, weil an fast jeder Hochschule, außer an der BYU und an der Liberty, eine ausgeprägte Cannabiskultur herrscht. Doch schließlich begannen die Leute, Spritzen im Grünbereich zu finden. Die Schwere der Situation wurde mir immer offensichtlicher. Die Gerüchte kursierten weiter, aber ich tat sie zunächst als unwichtig ab. Das änderte sich an einem Sommernachmittag, als ich mit dem Fahrrad von einem Burgerladen namens Whataburger nach Hause fuhr. Meine Wohnung befand sich im hinteren Teil der Wohnblöcke des Komplexes, sodass ich durch den Parkplatz fahren musste, um zu meiner eigentlichen Tür zu gelangen. Als ich hindurchfuhr, bemerkte ich 4 oder 5 Polizeiwagen, die vor dem Gebäude parkten. Es sah aus wie eine gewaltige Drogenrazzia. Ich rief meinen Freund Mike, der direkt gegenüber wohnte, damit er sich die Situation selbst ansah. Es war für ihn nur ein kurzer Fußmarsch. Wir beobachteten das Getümmel etwa eine Stunde lang von meinem Balkon aus und spekulierten, was dort vor sich ging. Wir waren uns einig, dass wohl einer der Dealer geschnappt worden war und nun auf dem Weg ins Gefängnis war. Das änderte sich, als wir Männer in Anzügen mit Krawatten sahen, die mit chirurgischen Handschuhen aus dem Komplex kamen. Am nächsten Tag berichteten die Nachrichten, dass der Bewohner jener Wohnung am helllichten Tag ermordet worden war, nachdem er angeblich beim Verlassen seiner Wohnung angeschossen wurde und auf dem Weg ins Krankenhaus verstarb. Wir haben nie wirklich herausgefunden, warum das geschah. Ich glaube nicht, dass die Polizei jemals den Täter fassen konnte. Ob es einen Verdächtigen gab, weiß ich nicht. Alles, was ich weiß, ist, dass ich froh war, nicht mitten in diesem Chaos gewesen zu sein. Zumindest hätte ich etwas erlebt, das mich lebenslang hätte traumatisieren können. Seitdem bin ich in einen anderen, schöneren Wohnkomplex in der Stadt gezogen und muss mich glücklicherweise nicht mehr um derartige Dinge sorgen. Erster Beitrag. Ich bin schon lange ein stiller Beobachter und ich bin gerade mobil, also entschuldigt bitte etwaige Formatierungsfehler. Als Kind, ich schätze so um die 8 Jahre alt, lebte ich in einer eher zwielichtigen Nachbarschaft. Viele der Häuser waren Wohnwagen, die auf hohlen Betonfundamenten standen und die richtigen Häuser benötigten dringend Renovierungen. Eines Tages zog eine Nachbarin ein. Sie war ein paar Jahre jünger als ich und ich nenne sie aus Gründen der Privatsphäre Ellen. Sie machte immer bei allem mit, was ich tat, und kam ohne Vorwarnung zu mir, um zu sehen, ob ich da war. Da es in der Gegend nicht viele nette Kinder gab, konnte ich nachvollziehen, woher sie kam, soweit schon. Nur hatte sie eine ganz andere Vorstellung von Spaß. Viele meiner Erinnerungen aus dieser Zeit sind etwas verschwommen, aber so viel erinnere ich mich. Ellen war sehr aggressiv, Sie wurde wütend, wenn ich Nein sagte, und fast jedes Mal, wenn ich zu ihr nach Hause ging, hörte ich sie ihre Eltern anschreien und später auch ihren Hund. Sie war generell immer sehr laut und schien es zu genießen, mich zusammenzucken zu lassen. Ich mochte laute Stimmen nie, wenn sie nicht nötig waren. Außerdem bemerkte ich oft, dass Dinge aus meinem Zimmer verschwanden, nur um sie dann bei ihr zu finden. Freundschaftsarmbänder, Steine, die ich gesammelt hatte, und kleine Spielzeuge, wie etwa Figuren von Littlest Pet Shop. Jedes Mal, wenn ich sie darauf hinwies, verstummte sie und ließ mich die Sachen zurücknehmen, während sie mich anstarrte, als hätte ich ihr irgendwie Unrecht getan. Ehrlich gesagt, machte sie mir Angst. Als wir einmal Froschjagd machten, zog sie mehrmals den Beinen unserer Frösche ab und ihr Hund schien Angst vor ihr zu haben. Ich bin fast sicher, dass sie den Hund später in ein Tierheim brachten. Ich hoffe wirklich, dass es ihm inzwischen gut geht. Manchmal fand ich auch tote Vögel und Eichhörnchen vor unserer Haustür, bei denen Beine, Köpfe oder Flügel fehlten. Sie waren auch in ihrem Garten zu finden, aber sie schob das immer auf ihre Katze. Ich habe nie wirklich eine Katze bei ihr gesehen und ich erinnere mich, dass ich ein paar verschiedene Namen für sie gehört habe. Natürlich tötete meine eigene Katze auch Mäuse, aber ich habe sie nie so brutal zuschlagen oder einzelne Körperteile abreißen sehen. Einmal rannte sie in mein Haus, als sie nach mir suchte, und meine liebe Mutter hat mir später erzählt, dass sie auch in mein Zimmer kam und dort wartete, wenn ich nicht da war. Die Antwort war immer ein klares Nein, aus ziemlich offensichtlichen Gründen. Unser Gartenzaun war hoch, etwa 6 Fuß, neu und aus schönem Holz, mit dem Riegel nur auf der Rückseite. Unsere Müll- und Recyclingbehälter standen etwa 10 bis 15 Fuß entfernt, neben unserem kleinen Schuppen vorne. Wir fanden sie irgendwann direkt am Zaun liegen und schließlich erwischte meine Mutter Ellen dabei, wie sie beim Reinigen unseres kleinen Pools über den Zaun lugte. Ich habe Ellen auch einmal an der Einfahrt gesehen, als ich von der Schule kam, an dem Tag, an dem sie krank sein sollte. Immer hatte ich ein schreckliches Gefühl in ihrer Nähe, als ob, wenn ich etwas Falsches täte oder erwähnte, etwas Schlimmes passieren würde. Wir zogen etwa 1,5 Jahre, nachdem sie eingezogen war, weg. Ich habe keine Ahnung, was aus ihr geworden ist. Ich habe in all den Jahren kaum noch an Ellen gedacht. Aber neulich, als ich an die alte Nachbarschaft vorbeifuhr, kamen all diese Erinnerungen zurück. Ich habe noch viele weitere Geschichten zu erzählen, aber Ellen wird darin nicht vorkommen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne stellen. Entschuldigt bitte auch die etwas seltsame Ausdrucksweise und danke fürs Lesen. Das passierte 2008, als ich 9 Jahre alt war. Ich lebte in einer Reihenhausanlage, in der jede Straße an beiden Seiten Häuser hat und zwischen den Rückseiten der Häuser verlief ein Hintereingang mit Gassen, die sich zwischen den einzelnen Gebäudeteilen zogen. Ich wohnte am Rande einer dieser Gassen und mein Reihenhaus befand sich in einer dieser Nebenwege. Ich lebte in einer Straße und auf der gegenüberliegenden Seite, an der anderen Seite der Hinterstraße, wohnte eine ältere Dame, deren Namen ich nicht einmal kenne. Ich weiß nicht genau, wie ihre Situation war, aber aus irgendeinem Grund mochte sie mich. Zumindest schien es so. Sie war unheimlich und hatte ihre Fenster überall mit Sprayfarbe verziert, sodass niemand in ihr Haus hineinschauen konnte. Trotzdem hinderte es sie nicht daran, manchmal direkt aus ihrem Fenster in meines zu starren und es nachts offen zu lassen, um ein rotes Stroboskoplicht in mein Zimmer zu scheinen. Auf der anderen Straßenseite schrie sie früher, wie sehr sie uns hasste. Ich war in der 4. Klasse und an einem Januarmorgen hatte ich leider den Bus verpasst. Mein Vater schickte mich nach draußen, damit ich ins Auto steigen konnte, um mit ihm zu fahren. Er sagte, er würde mir bald folgen. Als ich auf dem Weg zu dem Auto meines Vaters war, kam sie langsam aus der Gasse neben meinem Haus mit einem riesigen Küchenmesser hinter dem Rücken. Sie hob es hoch und fing an, mir hinterherzulaufen. Ich war schneller als sie, konnte ihr also entkommen und schaffte es ins Haus. Anschließend ging sie hinaus und stand auf der Veranda eines Nachbarn gegenüber und starrte auf mein Haus. Ich hatte große Angst. Mein Vater kam heraus und schrie sie an und sie rief, sie wolle uns dummen Kindern loswerden. Meine Eltern riefen die Polizei, aber diese schickte sie wieder nach Hause und ließ einen Krankenwagen kommen. Später nahmen meine Eltern an einer Gerichtsverhandlung teil. Über die Einzelheiten weiß ich allerdings nichts Genaueres. Ich sah sie danach nie wieder, bis etwa 1 Jahr später. Ich erinnere mich nicht an den genauen Tag, aber an jenem Morgen hatte es geschneit, also wollte ich zur Haustür laufen, um im Schnee zu spielen. Als ich die Tür öffnete, stand sie auf der Veranda, blickte aber in Richtung der Straße. In Panik schloss und verriegelte ich die Tür, rannte zu den Zimmern meiner Eltern und erzählte ihnen, was passiert war. Wir sahen, wie sie die Veranda entlang die Straße hinauflief, und ich sah sie danach nie wieder. Meine Familie ist seitdem weit weggezogen, aber Bekannte sagen, dass sie immer noch dort wohnt und ihre Fenster noch immer so besprüht sind wie damals. Auch wenn es mich heute nicht mehr so sehr stört wie früher, mag ich Messer immer noch überhaupt nicht.